Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Roberto de la Puente. Ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, das haben Sie. Hallo.
Sie sind heute hier wegen dieses Buches Rechts gewinnt, weil links versagt. Untertitel, auch hier auf dem Tisch zu lesen, Schlammschlachten, Selbstzerfleischung und rechte Propaganda. Herr de la Puente, erstmal vielen Dank, dass Sie hierher gefunden haben aus Frankfurt am Main.
Ich habe zu danken.
Man hört aber eine Sprache jetzt schon, dass Sie eigentlich in Bayern sozialisiert wurden.
Ja, klassisch Oberbayern, Ingolstadt.
Ingolstadt. Ist die Herkunft, ja. Also, seit wann in Frankfurt?
Seit 3 Jahren jetzt.
Und? Wie ist es raus aus der Heimat?
Ha, viel schöner als in Bayern. Da bin ich weit weg von Seehofer.
Weil das ist ja die Ecke, wo der Seehofer herkommt, ne?
Ja, kommt aus Ingolstadt und wohnt im Stadtteil Gerolfing dort, ja. Mhm.
Läuft man sich mal über den Weg oder isst man sich
nein,
nie?
Nein, der ist ja völlig enthoben von ganz normalen Leuten wie mir.
Okay. Sie haben dieses Buch geschrieben, Rechts gewinnt, weil links versagt. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie eben auch einen Blog betreiben, der sich sehr gut liest, der auch witzig geschrieben ist, nämlich Dankeschön. Die Neulandrebellen. Ich kannte den gar nicht, aber jetzt kenne ich den. Möchten hier empfehlen, werden auch bei Me, Myself, Media mal ansprechen. Wir brauchen ja mehr alternative Medien oder eben, genau. Was heißt die Alternative? Wir brauchen auch mehr Medien, mehr Bürger, die Journalismus machen. Vielleicht kurz 2 Sätze zu Neulandrebellen. Seit wann gibt es den Blog? Was sind so die Kernthemen?
Kernthemen, soziale Frage natürlich ist ein Kernthema. Geben tut es ihn seit, seit letzten Jahr, Anfang letzten Jahres. Es war die Zusammenführung vom Spiegelfechter, der vielleicht ein Begriff ist, ja. Und von Azenistram, das vielleicht auch bei manchen noch ein Begriff ist. Und ja, wir machen das zu zweit, Tom Wolf und ich. Wir nehmen uns also diese Themen an. Soziale Frage vor allem, wirtschaftliche Themen so ein bisschen, aber nie so ökonomisch ernst.
Wenn es um die soziale Frage geht, wenn man von sozialer Frage spricht, dann sagen die meisten, ja, soziale Frage, das sollte natürlich im Kern jeder Partei sein, aber die Linke hat das so gelabelt für sich, die Sozialdemokraten und Linken, dass sie sich um die soziale Frage kümmern, also der Lohnabhängigen, während die anderen Parteien ja sagen, wir sind da die Leistungsträger und wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass was für uns bleibt und was dann noch, da kümmern wir, da machen wir ein bisschen soziale Frage. Darum geht es ja auch in diesem Buch, nämlich dass das eigentlich das Kernthema der Linken ist, aber die Linke ist nicht erst seit gestern, sondern sehr langer Zeit intensiv mit sich selber beschäftigt und da draußen passiert irgendetwas und das hat man nicht so richtig auf der Uhr. Das Motiv zu diesem Buch, würden Sie sagen, das war eher so eine Hassliebe, weil Sie sind ja Linker, sagen Sie von sich? Sie sind ja sozialdemokratisch eingestellter, vielleicht die einen sagen rechter Linker, aber Sie sind ein Linker. Also war das Hassliebe oder sagen Sie, es ist eine Notwendigkeit der Besinnung, das, was in diesem Land nötig ist, bevor wirklich Rechte dann auch ganz offiziell das Land übernehmen? Was ist das Motiv?
Ja, Hassliebe ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde fast sagen, es war schon Genervtheit. Also es ist ja schon so, dass draußen Dinge stattfinden, die für eine Linke fruchtbar wären. Es werden Arbeitsplätze abgebaut, es werden schlechte Arbeitsplätze dafür geschaffen. Wir können auch die Infrastruktur anschauen, den Nahverkehr, der abgebaut wird. Also alles, ich habe so den Eindruck, alles fährt auf Verschleiß. Und trotz allem schafft es die Linke als Partei, die Linkspartei, ich werde auch fortwährend jetzt Linkspartei sagen, weil das ein Unterschied ist, die Linke und die Linkspartei. Das eine ist ja das ganze Phänomen, das andere ist nur die Partei. Die Linkspartei hat trotzdem keine enormen Zuwächse. Die SPD, die mal links war und vielleicht immer noch nominell links wäre, hat auch Verluste, finden ja fast nicht mehr statt. Und das, glaube ich, hat halt ganz viel mit dem Auftreten der Linken zu tun. Also war es Genervtheit, warum ich dieses Buch geschrieben habe.
Also Notwehr.
Ja, so kann man sagen.
Aber der Herr de la Puente, da sprechen Sie etwas ganz Wesentliches an, was wir hier in der Redaktion ja auch immer wieder besprechen oder wenn wir uns auf der Straße mit anderen auseinandersetzen. Wenn man sich das Klima in Europa anguckt, ganz stark auch von Deutschland mitgepusht, wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas, darauf sind einige Sozialdemokraten immer noch stolz. Wir haben Hartz IV, Sie sagen, es ist im Grunde nur eine billige Verwaltung von Arbeitslosen.
Genau.
Wir haben Lohnkürzungen, wir haben Gesetze, die dafür sorgen, dass man schneller kündigen kann. Wir haben prekäre Arbeitssituationen, wir haben Menschen, die zur Tafel gehen müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. All das ist ja ein ideales Umfeld, in Klammer, ideales Umfeld für Menschen, die sagen, eigentlich müsste ich Linke wählen. Trotzdem wählen die Massen dann nicht die Linken, und zwar nicht nur in Deutschland nicht, sondern auch im Rest Europas wählen sie dann eher andere. Also die AfD ist eigentlich ein verspätetes Phänomen, was wir in Frankreich haben, was wir in England haben, was wir auch in Holland haben. In Italien haben wir es auch inzwischen. Also womit hat das zu tun, dass die Menschen, um die es ja geht, dass die am Ende lieber die AfD wählen oder die Lega Nord wählen oder Le Pen wählen? Oder warum wählen die nicht die Linken? Was ist da falsch gelaufen?
Als erstes muss man ja sagen, die Linke ist ja ein großes Phänomen. Die SPD, wie gesagt, auch als Linke, die haben ja mal den dritten Weg gehen wollen. Das war dann dieses Blair-Schröder-Papier. das hat ja eigentlich das Ganze noch verschärft. Also Hartz IV ist ja natürlich ein Produkt aus dieser Zeit, als man dann unbedingt mit New Labour gleichziehen wollte. Die SPD hat sich insofern in den Neoliberalismus verabschiedet, ist als linke Kraft ausgeschieden oder zumindest auf dem Abstellgleis momentan. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht doch nochmal was wird. Die Linkspartei krebst immer noch rum. Die hat natürlich auch Schwierigkeiten aufgrund ihrer Geschichte. Man setzt sie in den Medien immer noch mit der SED gleich. Als die Linkspartei groß wurde 2005, da war sie dann tatsächlich so, dass sie kaum in Talkshows stattgefunden hat. Da war sie immer irgendwie so die Spinnerpartei. Mhm. Eigentlich das Gleiche, was man heute der AfD so ein bisschen unterstellt.
Gab es auch wie Hitler, gab es solche Dinge?
Natürlich, ja. Fontaine war wie Hitler. Ich glaube sogar der Altkanzler Schmidt hat das damals sogar gesagt. Ja?
Ja.
Also es war einer von vielen, die diese Vergleiche gezogen haben. Wobei das natürlich völliger Quatsch war. Ja, also wie gesagt, die Linke hat sich da gespalten, die eine Seite ist neoliberal geworden, die andere hat sich dann als Linkspartei aufgestellt, hat aber irgendwie nicht so richtig Fuß fassen können. Das muss ja einen Grund haben, habe ich mir gedacht. Und ein Grund, einer wohlgemerkt, das kann natürlich nicht die ganze Wahrheit sein, ist natürlich auch, dass Linke ganz oft sehr avantgardistisch auftreten und sehr akademisch. Und eigentlich die Leute gar nicht richtig erreichen.
Also so ein Absolutheitsanspruch an der Spitze, ein bisschen Arroganz, vielleicht auch gegenüber dem einfachen Arbeiter?
Arroganz, auch so eine gewisse Art von Metamoral. Also alles muss gleich voll moralisch gewertet werden, man kann nicht einfach mal sachlich bleiben. Wobei ich sagen muss, in der Linkspartei selbst gibt es natürlich da ganz verschiedene Kräfte. Es gibt Linke, die schon realpolitisch sind. Also ich würde da durchaus auch Wagenknecht nennen und Lafontaine und auch Amelow.
Ja. Die auf dem Boden der Tatsachen
stehen. Genau, die auch Kompromisse eingehen würden oder auch schon tun. Also Amelow ist ja aktiv in der Politik jetzt als Ministerpräsident in Thüringen. Mhm. Der geht natürlich Kompromisse in.
Muss man das?
Ja, ich glaube schon. Mhm. Demokratie bedeutet letztlich, Kompromisse einzugehen. Sofern man keine 100% Mehrheit hat oder 90%.
Mhm. Für die Linke ist ja ein Kompromiss quasi schon ein Verrat.
Ja.
Also für die Linken-Linken.
Für die Linken-Linken, von denen spreche ich ja ganz gezielt, die Linken-Linken. Mhm. Fundis hätte man vielleicht früher gesagt bei den Grünen und ich verwende, glaube ich, den Begriff auch ein paar Mal Fundi. Das ist Verrat.
Okay, das haben wir jetzt mit der Partei zu tun. Da gibt es eben die Fundis, das soll alles sein wie früher, die in so einer Blase leben. Ja, die wollen mit der Realität nichts zu tun haben, sondern das ist eigentlich eine Soap.
Ja.
Oder eine Säge in der Zukunft, die aber nicht andockbar ist an die Gegenwart.
Ja, genau.
So, dass eine, und dann gibt es diejenigen, die man vielleicht als Realos bezeichnen würde. Mhm. Und dann gibt es aber jede Menge Splittergruppen da draußen noch, die von sich behaupten, sie sind links, gerne von der Bevölkerung oder von der Presse verwechselt werden mit Linken, aber mit Linken eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern was ganz anderes machen.
Genau, also ich denke, das ist ja die These, ich denke, ganz oft verwechseln die Leute die Linkspartei eben mit diesen Splittergruppen. Mhm. Ich habe in diesem Buch einen Charakter, der Jürgen, das ist ein ehemaliger Arbeitskollege, der schon immer Sarah Wagenknecht recht gibt. Also er verehrt Sarah Wagenknecht, wenn er sie in der Talkshow sieht. Ganz toll, Aura, ikonenhaft auch.
Ja,
und er sagt auch, klar, die Linke hat recht, wenn sie sagt, es fehlt was, die Arbeitsplätze sind nicht gut ausgestattet, der Nahverkehr und so weiter. Alles, was man ja ansprechen kann als Linke und was ich auch schon angesprochen habe. Aber gleichzeitig, wenn man ihn dann bei der Bundestagswahl fragt, wen hast du gewählt, dann sagt er Merkel.
Mhm. Also, gibt es wirklich diese Menschen?
Natürlich, ja. Also er ist schon irgendwie tendenziell links, aber er wählt dann trotzdem Merkel, nicht weil sie links ist, gar nicht, sondern weil er Sicherheit braucht und Vertrauen braucht. Und das sagt er, das gibt ihm die Merkel, Stabilität. Er hat auch bei der letzten Bundestagswahl Merkel gewählt, aber mit Bauchweh, muss ich wohl
sagen. Also die Person, über die Sie sprechen, gibt es wirklich.
Die
fließt eben hier mit einem veränderten Namen ein.
Genau.
Aber das heißt, Sie sprechen tatsächlich von netten Leuten, die es gibt, das haben Sie nicht ausgedacht. Das ist kein Roman.
Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Den gibt es wirklich. Der heißt, wie gesagt, anders, aber kennt auch das Buch und hat sich auch gefreut, dass er da vorkommt.
Ja.
Aber und trotzdem wählt er Merkel einfach, weil er sagt, was hat er mir neulich gesagt? Was war das? Ja, er konnte die Linke nicht wählen, weil er kennt halt noch die Bilder zum Beispiel von der EZB, von der neuen EZB in Frankfurt, als da randaliert wurde.
Ja.
Da sage ich, na hör mal, was haben denn die mit der Linkspartei zu tun? Im Gegenteil, die sagen ja eher, die Linkspartei ist gar nicht links genug. Aber das ist doch alles eins. Das ist es ja eben nicht, aber die Leute verwechseln das ganz gerne.
Die Frage ist natürlich, wir kommen gleich auch noch auf die Antifa und die Fantifa und was es noch an Twittergruppen gibt, kommen wir ja zu sprechen. Wie viel davon ist eigentlich selbst organisiert, wie viel ist unterwandert, um eben genau dieses Mischmasch zu erzeugen, um die Linkspartei unwählbar zu machen? Weil da geht es ja immer um die Frage der Verteilung, es geht immer um Kapitalfragen.
Mhm.
Und das vor der EZB, da muss man gleich mal ein Exempel statuieren. Wir haben es ja auch beim G20 erlebt, da sind, ich weiß nicht wie viel, 100 Randalierer, schwarz angezogen, die können von jedem geheiert worden sein und da eine Auftragsarbeit leisten.
Das ist klar.
Dann haben wir aber 70.000 friedliche Demonstranten und dann spricht die Presse am Ende nur noch über diese Randalierer, die Autos anzünden in irgendwelchen Villenvierteln und nicht mehr, was die 70.000 Demonstranten eigentlich wollten. Also für oder gegen, was sie demonstriert haben. Da ging es ja um die wirtschaftlichen Fragen, die wird gar nicht mehr diskutiert. Also wie sicher kann man sein, dass das, was auf der Straße als Antifa herumrennt, tatsächlich nicht Atlantifa ist und Verfassungsschutz und sonst was?
Naja, ganz sicher kann man da natürlich nicht sein. Andererseits, ich kenne die Burschen halt schon von der Antifa, die sind halt auch sehr leicht aufzuwiegeln. Mhm. Also mit ein paar Parolen ist es dann schon ganz schnell gemacht. Und man weiß ja nicht, wer aufwiegelt. Also insofern glaube ich, Provokationsagenten, die aufwiegeln, ja, die kann es geben, da bin ich schon überzeugt davon. Mhm. Aber es muss ja auch jemand geben, der da mitspielt und das tun sie dann schon.
Mhm. Sie sind wohnhaft aktuell in Frankfurt am Main. Sie sagen ja auch, Frankfurt oder die Frankfurter Antifa ist wie ein Elefant, sie vergisst nicht und sie gesteht aber anderen Menschen eben auch nicht zu, die sie auf dem Zettel haben, dass sie sich mal ändern könnten. Sie kennen auch andere, in anderen Bundesländern andere Antifa-Gruppen. Mhm. Es ist ja so, sie nennen es ja so ein Franchise-Betrieb, jeder kann da mitmachen.
Ja, wenn man die richtige Metamoral hat, schon. Die muss man natürlich haben.
Genau. Aber ist die Antifa Frankfurt, wenn man von der Antifa sprechen kann, aber die Sie kennen, unterscheiden die sich von anderen?
Ich kann es nicht genau sagen. In Frankfurt gibt es natürlich Unis und ich glaube, das ist auch sehr befruchtet von den Astas. Ja. Da werden die Studenten, die ja volljährig sind und wählen dürfen, die werden dazu aufgerufen, nicht wählen zu gehen, weil wählen gehen bedeutet, das System zu unterstützen. Mhm. Mit Politik hat das natürlich dann relativ wenig zu tun. Im Grunde zieht man sich ja zurück aus dem politischen Betrieb.
Ja. Wie gewalttätig sind diese Gruppen Ihrer Meinung nach?
Ach, ganz verschieden. Ich will die nicht grundsätzlich als gewaltbereit deklarieren. Aber ich glaube, wenn dann mal so ein Damm bricht, wie eben bei der EZB oder auch in Hamburg, dann geht es ganz schnell. Ja? Mhm. Weil dann geht's ja auch gegen die Bullen, wie Sie sagen. Gegen die
Bullen Polizei. Sind Faschos. Alle
Bullen sind Faschos. Also ganz interessant, man geht zur Demo, da stehen Polizisten, die ganz klar irgendwie türkischer Abkunft sind. Das kann man dann schon irgendwie einordnen. Und dann werden diese Leute als Nazis bezeichnet. Das ist schon interessant. Ja. Mhm. Die Eltern dieser Polizisten haben wahrscheinlich selbst noch irgendwelche Schmährufe erdulden müssen. Und jetzt ist der Sohn der Polizisten und der sich offenbar dann ja ganz gut integriert hat, ist jetzt ein Nazi. Ja. Also es ist ganz komisch, wie man da Etiketten verteilen kann.
Ach, lassen Sie uns doch mal beim schwarzen Block bleiben, weil es gibt viele Menschen, die das Interview jetzt sehen, sagen, endlich sprechen Sie der schwarze Block. Es gibt verschiedene schwarze Blöcke, auch aus einer Tradition heraus, so wie es verschiedene Skinheads gibt aus Tradition heraus. Und das alles in einen Topf zu werfen, dass die ist nicht der Sache dienlich. Das kann ja auch benutzt werden. Aber Sie sprechen von Block-Exklusivität. Lassen Sie uns über dieses Lebensgefühl sprechen, von Leuten, die im Widerstand leben. Mhm. Also die dann aber trotzdem Latte Macchiato trinken, einen Abbruchskaffee, und morgens eine halbe Stunde gebraucht haben, allein um die Jacke zurechtzumachen. Und was ist das für ein Milieu? Was ist daran so reizvoll, dass Jugendliche oder auch älter gewordene Jugendliche, nenne ich sie jetzt mal, sagen, das ist geil?
Ich glaube einfach die Bewahrung der Revolte. Nicht im System, angedockt zu sein.
Schweinesystem.
Also, im Schweinesystem, natürlich, man muss es ja richtig definieren. Ja, das ist das Schweinesystem. Da machen sie sich natürlich was vor. Wie Sie schon sagen, sie zuppeln ihre Jacke zurecht, sie machen autoerotische Bilder, also Selfies von sich, wie sie da auf der Demo sind, mit einem Handy eines kapitalistischen Unternehmens.
Stellt das auch bei einem kapitalistischen Facebook mit rein?
Selbstverständlich, muss man ja nutzen, da kann man ja da nicht raus. Aber gleichzeitig redet man sich ein, man ist nicht Teil dieser Gesellschaft, der da so konform lebt. Und die Gesellschaft lebt natürlich konform, das ist ja gar nicht zu bestreiten.
Mhm. Also ist es der Versuch, ein richtiges Leben im Falschen zu führen?
Ja, eigentlich ja. Mhm. Ja.
Wenn Sie versuchen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, Sie versuchen es ja immer wieder, Ihrem Buch sind Sie, lesen das, da kommen dann welche, die Sie auf dem Zettel haben. Wie reagieren die denn, wenn man mit Ihnen, Sie sind ja ein ganz pragmatischer Typ, wollen die das wahrhaben oder machen sie dann die Illusion kaputt? Das sind ja im Grunde genommen sind das ja politische Rollenspiele.
Ja, also dass ich die Illusion kaputt mache, das wird natürlich keiner zugeben, weil es ist ja keine Illusion. Die Illusion, die lebe ja ich. Mhm. Ja, weil ich ja sage, man müsste sich annähern, man müsste vielleicht nicht immer diese ganz großen Parolen schwingen.
Was sind das für Parolen?
Ja, Kapitalismus abschaffen. Immer. Grundsätzlich. Ja. Ja, was dann kommt, weiß man nicht so genau.
Und aber Nationalismus raus aus den Köpfen.
Ja, selbstverständlich.
Was ja auch richtig ist.
Ja,
ja?
Also, aber so funktioniert es ja im Regelfall nicht.
Also der Schritt von A nach C ohne B.
Genau, genau.
Und das geht ja eben nicht.
Ja, ohne B und vor allem auch ohne Exit-Strategie. Mhm. Man will den Kapitalismus abschaffen, hat aber nicht so richtig auf dem Plan, wie es dann eigentlich weitergehen soll. Ist bei vielen Sachen so. Hartz IV abschaffen ist auch eine ganz große Parole.
Ja
eine Lohnersatzleistung werden wir immer brauchen.
Ja.
Und dass die nicht bedingungslos sein kann, ich glaube, das versteht sich von selbst. Mhm. Und also trotzdem, man schreit und hat eigentlich nichts anderes auf dem Plan. Mhm. Und wenn man das natürlich dann anspricht, dann ist man natürlich, man hat dann die Illusionen aufgegeben, man ist ja auch im gewissen Sinne auch ein Verräter und eigentlich Kapitalist. Das ist die größte Beleidigung. Mhm. Ja, vielleicht Sozialdemokrat, vielleicht auch noch.
Geht in die Nähe.
Dass ich nur Sozialdemokrat sei, höre ich dann ganz oft. Das ist aber dann nicht positiv gemeint. Mhm. Ich nehme es eigentlich schon als Lob an.
Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass diese Ideologie, die Sie jetzt gerade gepredigt haben oder die Sie vorgetragen haben, das ist eine Art Religionsersatz. Religion lehnt man ab, aber das wird wie Religion, also das ist ketzerisch, dagegen etwas anderes zu sagen oder auch nur zu denken. Also Sie sprechen von fundamentalistischen Lebenslügen, zum Beispiel Unterdrückung gibt es nur im Kapitalismus und Staat ist doof. Unterdrückung hat es auch außerhalb des Kapitalismus gegeben und gibt es auch außerhalb des Kapitalismus. Können Sie das mal für alle, die es nicht glauben wollen, die nur den Kapitalismus kennen, können Sie mal erklären, dass es auch andere nicht-kapitalistische Systeme gab und gegeben hat, wo auch geprügelt wurde?
Nehmen wir doch das große Gegenbeispiel, den Kommunismus, den wir hatten. Auch da gab es natürlich Gewalt in Ehen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, so kurz vor dem Fall des Kommunismus, da hat die Sowjetregierung noch versucht, den Alkoholkonsum einzudämmen, weil das Überhand genommen hat. Natürlich auch nur mit Parolen, man konnte so nicht viel machen. Ich glaube, man durfte auch Alkohol nur noch zu bestimmten Uhrzeiten verkaufen. Das waren so die Nummern, die man da so drüben...
Wieso hat der Kommunist getrunken?
Naja, gut, da könnte man jetzt sagen, in Russland sei das so und hat auch mit den Weiten zu tun, weil wenn sie da irgendwo in einem Dorf in Sibirien wohnen, viel mehr als saufen ist da auch nicht drin. Möglich, aber natürlich glaube ich auch wie überall, die Leute sind resigniert, es tut ganz gut, sich mal zu flüchten in den Rausch. Rausch ist menschlich, möchte ich gar nicht bestreiten. Aber natürlich hat es dementsprechend auch Gewalt in Ehen gegeben. Jetzt kann man fragen, waren das verkappte Kapitalisten? Ich glaube nicht.
Da gab es einen repressiven Staat.
Natürlich.
Da gab es auch eine Elite mit alles im Gleichen. Oben waren sie gleicher.
Natürlich, ganz klar.
Sie sagen ja, weil eine der Parolen ist ja, der Staat muss weg. Ohne Staat gäbe es keinen ökonomischen Kurswechsel. Das ist ja eigentlich klar. Wenn neue Regeln aufgestellt werden, gibt es Alte, die das nicht wollen.
Genau.
Und dann muss man diesen Alten, dem Überhang sagen, wir versuchen es jetzt mal neu und an die Regeln müssen sich alle halten. Und das durchzusetzen, dafür braucht es ja schon eine Organisation, egal wie man sie jetzt nennt, aber es ist eine Art Staat.
Natürlich, es braucht ja eine Übereinheit. Mhm. Also allein die Umverteilung von Waren oder von Werten, so muss man ja sagen, wie soll das ohne Staat funktionieren? Gibt dann derjenige, der mehr hat, dem, der weniger hat? Wie soll das in einer Gesellschaft mit 80 Millionen geschehen oder in der Weltgesellschaft sogar?
Wo ist das Problem? Also warum wollen Linke das denn nicht akzeptieren? Das ist doch eigentlich logisch.
Naja, weil der Staat natürlich autoritär ist. Der Staat ist ja auch das Bullenschwein sozusagen. Mhm. Ja. Der Staat ist immer repressiv, was er natürlich ganz oft auch ist. Das ist ja gar nicht so zu bestreiten. Aber man destilliert daraus, dass der Staat immer repressiv ist. Mhm. Das ist ganz komisch bei Linken. Einerseits ist man natürlich schon so ein bisschen Sozialstaat, aber andererseits soll der Staat auch nicht so viel wissen. Geht halt leider nicht immer beides.
Ich möchte hier Rousseau zitieren. Zwischen dem Starken und dem Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt und das Gesetz, das befreit. Damit eben alle dieselben Rechte haben, brauche ich ein Gesetz, an das sich auch der durch Geld Befreitere, der mehr machen kann, auch halten muss. Das so verstehe ich eigentlich den Staat.
Der Idealstaat, wohlgemerkt.
Idealstaat, den wir, glaube ich, nie bekommen werden. Nein. Das ist ein Prozess. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, warum wir... oder warum die Linken es nicht geschafft hat, warum diese Gesellschaft es nicht geschafft hat, eben dieses Milieu, was wir eben haben, uns geht's gut, das stimmt ja nicht. Wir leben in einer Verteilungslevel, der entspricht dem vor 100 Jahren, dass es nicht gelungen ist, den Linksruck zu machen. Also dass man eben sagt, so jetzt ist Feierabend, wir haben jetzt lange genug geguckt, was ihr uns an Brosam abgebt, jetzt regeln wir das mal. Warum ist dieser Linksruck nicht geglückt? Weil es gibt doch genügend Menschen, die wirklich unzufrieden sind.
Ja, also ich sage ja auch immer, ich habe schon das Gefühl, dass wir so einen gewissen Trend haben zum linken Denken, bei den Menschen auch. Das sieht man nicht immer sofort, aber Jürgen ist eben das Beispiel. Der will einen sicheren Arbeitsplatz, der will wissen, dass er seine Miete bezahlen kann, der will wissen, dass er morgen noch Rente bekommt und so weiter und so fort. Das ist ja schon links, das ist ja ökonomisch betrachtet schon eher keynesianisch. Und dennoch wählt man natürlich nicht die Linken, das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, das hat halt ganz stark damit zu tun, eigentlich eine Linksalternative in Deutschland ist nur denkbar mit der SPD. Die SPD hat sich verabschiedet eigentlich von ihrer alten Klientel. Versatzweise versucht man dann immer noch irgendwie diese Klientel zurückzugewinnen. Aber ich habe mal irgendwo geschrieben, die SPD hat es irgendwann aufgegeben, eine Alternative für Deutschland sein zu wollen.
Auch provokativ natürlich, aber okay.
Natürlich, aber die Alternative für Deutschland haben wir jetzt als andere Partei und das ist natürlich...
Herr de la Puente, weil wir jetzt permanent auch wieder über Links reden, ohne die Linkspartei als Think Tank oder als Begriff, als Container zu benutzen, können Sie mal uns sagen ihre Sicht, weil es gibt Menschen, die sagen links, rechts, das hat ja gar keine Bedeutung mehr, das gibt es ja so eigentlich gar nicht mehr, was teilweise stimmt, teilweise aber eben auch nicht stimmt. Mhm. Was ist denn für Sie links? Gibt es links und rechts noch? Wo fängt das eine an, wo hört das andere auf?
Also ich glaube schon, dass man sagen muss, es gibt links und rechts. Das hat ja mit den Menschen, mit dem Gesellschaftsbild zu tun. Es ist tatsächlich so, Rechte und Linke können teilweise auf eine Schlussfolgerung kommen. Das ist auch immer so das Thema gewesen bei Sarah Wagenknecht und Frauke Petri, als die ja noch aktiv war in der AfD. Da hat man sie gerne so als Zwillingspaar hingestellt, die so in ungefähr das Gleiche sagen. Ja, aber aus anderen Gründen.
Ist das wichtig?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Mhm. Wenn man sagt, man kann die Grenze nicht wahllos aufmachen, weil man möchte zwar Verantwortung übernehmen, und im Wort Verantwortung steckt ja auch das Wort Antwort, dann muss man ja Antworten bieten. Wenn man das aber auf die Schnelle nicht kann, kann man dann die Grenzen auflassen? Frauke Petri ist eher die Schiene gefahren, ja, wir machen die Grenzen zu, weil es geht uns alles nichts an. Wagenknecht sagt, es geht uns sehr wohl was an, aber deswegen müssen wir sozusagen einen Verteilungsschlüssel finden für Europa und so weiter. Das war ja auch Frauke Petris Aufgabe oder gar Interesse gar nicht, einen Verteilungsschlüssel in Europa zu finden. Im Gegenteil, wegschieben und dann wird schon gut werden. Das ist schon der Unterschied. Ich glaube, der Weg ist ein Unterschied, wenn man auch manchmal vielleicht zu denselben Einsichten kommt.
Man hat aber der Frauke Petri nicht unterstellt, dass sie eigentlich eine Linke sei, aber man hat Wagenknecht unterstellt, dass sie eine Rechte sei und dass sie eigentlich zur AfD gehört. Was hat Frau Wagenknecht denn falsch gemacht? Sie ist ja Ökonomin.
Ja, sie hat vielleicht, wenn man ihr was zum Vorwurf machen kann, ist natürlich schon, man muss eine Sprache benutzen, die die Leute auch verstehen. Sarah Wagenknecht hat eine tolle Erscheinung und so, aber manchmal ist sie halt schon ökonomisch und sehr ökonomisch. Und
akademische Sprache.
Akademische Sprache. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die Linke grundsätzlich haben. Dass sie eben sehr akademisch klingen, ein bisschen abgehoben klingen, das meine ich jetzt gar nicht negativ.
Mhm. Sehr vergeistigt sind, kann man es mal so sagen.
Ja,
so
vergeistigt
sagen.
Ist ein schönes Wort.
Ja, und sie kommen dann mit der Frau am Fließband oder mit jemandem, der bei Aldi in der Kasse sitzt, der versteht die einfach nicht. Das, genau. Der denkt dann irgendwie, das ist eine andere, genau. Andere Klasse.
Ne? Frau Gebiri versteht man im Gegensatz dann schon. Wenn man sagt, ja, man macht doch lieber die Grenzen zu, damit man nicht schießen muss, das versteht jeder relativ einfach.
Mhm. Ja. Also als ich gelesen habe, was Sie über Wagenknecht schreiben und auch was Sie über Petri schreiben, da sind mir zwei Musiker in den Kopf gekommen, wo ich sage, das kann man vielleicht vergleichen. Auch die hinken natürlich Vergleiche, aber vielleicht ist es auch plakativ. Also Sarah Wagenknecht ist für mich dann in diesem Fall eher so Reinhard May in den späten 70ern. Mhm. Und Frauke Petri ist Kollega 2018. Man weiß sofort, wo man dran ist. Das ist nicht so um die Ecke gebogen, ja, sondern das humpelt ein bisschen und das ist ein bisschen laut auftreten. Dass viele Menschen sich, die mal links gedacht haben, links gefühlt haben und die aus dem Ostdeutschland zu uns gekommen sind, dass die vielleicht heute nicht mehr die Linkspartei wählen. Hat es vielleicht auch mit dem Erbe zu tun, was die Linke ja mit sich mitschleppt? Man hat ja mal versucht, Linkes zu übersetzen. Das war der real existierende Sozialismus. Und der hatte ja jetzt auch sehr merkwürdige Seiten, dass man das nicht mehr haben will. Also ist das die große Enttäuschung?
Fürs breite Publikum glaube ich schon, ja. Also das Sozialismus, wer will das heute nochmal haben? Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein Thema, dass man sagt, muss man denn heute noch groß vom Sozialismus sprechen? Würde es denn nicht reichen, wenn die Linkspartei von der Sozialdemokratie redet? Hm. Ich glaube, da würde man durchaus andere Schichten noch ansprechen. Hm. Ja, ich glaube natürlich, das Erbe ist ein Punkt. Ja. Hm.
Innerhalb der Linken tobt ja ein Kampf um die Deutungshoheit. Darum geht es auch in Ihrem Buch die ganze Zeit. Was ist denn eigentlich, wie viel links ist richtig oder abgehoben oder realistisch? Ist das noch links oder ist das bereits Verrat für die Linken? Und wem soll man eigentlich zuhören? Ja? Gibt es den einen, der recht hat oder ist das changiert diese Art von Wahrheit nicht? Da ist dieser tolle Begriff, den Sie geprägt haben, DSDWWL. Deutschland sucht den wirklich wahrsten Linken. Ja?
Ja.
Sprechen Sie da aus persönlicher Erfahrung?
Ja, natürlich. Also das ist dann auch Blog- und Interneterfahrung, die ich habe, gerade in sozialen Netzwerken, aber natürlich auch im Kommentarbereich meines Blogs. Auch früher bei Arzenistra und vielleicht sogar noch wilder. Da konnte man sich kaum toppen mit ich bin der Linkeste aller Linken. Und da wurde sich über Kleinigkeiten gestritten, weil man irgendwie ein Wort benutzt hat, das vielleicht dann doch kritisch war oder homophob. Wir hatten ja neulich auch das mit Dieter Dehm, den man dann interpretiert hat, dieser NATO-Junge, da sei ja die Homophobie quasi schon intern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr angestrengt, diese Kette der Erklärung, wie man da auf Homophobie kommen kann. Ich habe da echt versucht, dem zu folgen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da ausgeklinkt. Ich habe es nicht genau verstanden. Was ist an der Wortwahl jetzt bitte homophob? Mhm. Aber solche Gefechte finden ständig statt.
Mhm. Aber gibt es das nur bei der Linkspartei oder gibt es auch in anderen? Parteien auf dem Niveau? Oder sagen, nee, ist schon speziell?
Ich glaube, das ist unter Linken tatsächlich speziell. Bei Konservativen und Rechten, die haben es schon ein bisschen einfacher. Mhm. Die haben auch verschiedene Ansichten, aber zu guter Letzt geht es ums Geldverdienen. Und da sind sie sich dann alle einig.
Ist dieses sich gegenseitig bekämpfen bis aufs Messer, ist das nicht eine Geschichte, die gar nicht neu bei den Linken ist, sondern die... Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus den 70er, also 60er Jahren. Das kenne ich eigentlich schon alles.
Marx hat Bakunin gehasst. Ja. Und Bakunin hat Marx auch für einen Träumer gehalten. Mhm. Also da geht schon los. Ja. Marx hat auch ständig die Linken in Deutschland kritisiert. Also ja, natürlich, das ist typisch links, sich zu splittern. Und das ist halt der Unterschied. Ich glaube, die Konservativen haben nicht diesen Anspruch, im Auftrag der absoluten Wahrheit unterwegs
zu sein. Aber dieses sich ständig kloppen, hat das nicht auch mit einer Arroganz und einer unglaublichen Selbstüberschätzung und Eitelkeit zu tun? Mir zuhören, ist es nicht das? Da geht es ja weniger darum, was ich für die ich hier auftrete, Menschen erreichen will, sondern hört mir zu. Ist das diese Richtung?
Das ist Narzissmus, natürlich, ganz klar. Da ist es eine gewisse Eitelkeit. Man gefällt sich schon in der Rolle des aufgeklärten, intellektuell gut ausgebildeten Zeitgenossen, der ja
eigentlich viel gelesen hat
und das auch gerne seinem Umfeld mitteilt. Es soll jeder wissen, dass ich sehr viel weiß und dass ich auch beim Text noch zwischen den Zeilen lesen kann, noch Nuancen herausfinden kann, die dann vielleicht eine ganz andere Wendung nehmen. Der normale Mensch da draußen liest Texte so nicht.
Aber das ist doch ein sehr, sehr starkes pyramidales Denken, wo man sich an der Spitze sieht.
Eigentlich ja.
Das ist ja auch eine Art von Staat.
Ja.
Wenn man das mal so sieht.
Man könnte ja fast sagen, das ist der Philosophenstaat von Platon.
Ja, eigentlich. Ja. Lassen Sie uns über die Ost-West-Linken sprechen. Die unterscheiden sich ja Ihrer Meinung nach.
Ja, ich glaube ganz massiv sogar. Sage ja nicht nur ich, das hat ja auch der ehemalige SPD-Chef Gabriel irgendwann vor 2 Jahren vielleicht gesagt. Die Ostlinke hat er gemeint, mit denen könnte er sich vorstellen zu koalieren, nur die Westlinken, die sind so schwierig. Das stimmt auch. Die Ostlinken habe ich selbst so kennengelernt, realistischer, stehen auf dem Boden der Tatsachen, mehr oder weniger, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Die Westlinken sind schon sehr verquast und sehr, ja, auch noch im 68er-Denken verfangen teilweise. Und nicht nur 68er, eigentlich die Jahre danach, wo sich dann die ganze Linke noch gesplittert hat in K-Gruppen und die verschiedensten Grüppchen, die es da noch gibt. Maoisten gibt es ja heute gar nicht mehr so oft.
Ho Chi Minh,
genau. Also da ist tatsächlich, ja,
das ist so. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute erleben. Also diejenigen, die bei den Linken heute diesen Linken den Ton angeben, das sind Menschen, die leben in einer idealen Welt, die nicht stark belastet ist durch Realität. Das, was Sie beschreiben in Ihrem Buch, ist auch, wir haben es eben mit Westlinken zu tun. Die haben, ich nenne es immer, reiche Zahnarzteltern in Süddeutschland. Mhm. So, und dann gibt es die Ostlinken, die waren dahingehend schon als Frauen befreit, weil die waren alle in der Produktion, die haben Verantwortung getragen. Und dann kommen plötzlich die Besser-Wessis aus Besser-Linkis oder wie man sie das nennen möchte, die jetzt erklären, was wirklich links ist. Ist auch eine Art, ich würde mal sagen, ist auch so ein geistiger Kolonialismus.
Ist es. Götz Ali hat, darf man gar nicht laut sagen, weil die Linken mögen ja Götz Ali überhaupt nicht, aber Götz Ali hat es tatsächlich mal beschrieben. Als eben dann die Mauer aufging, haben sich die Westlinken, besonders in Westberlin, die sich da so ein bisschen separiert fühlten und so, die fühlten sich da ein bisschen bedroht, so von diesen Linken aus dem Osten, die ja irgendwie so ganz komisch sozialistisch sozialisiert sind und ja, und irgendwie auch gar nicht so richtig aufgeklärt waren. Ja, also man hat da schon Streit zwischen, ja, man kam sich ins Gehege, kann man eigentlich sagen. Mhm. Man wusste halt auch in West-Berlin, so schreibt es Götz Ali zumindest, dass das schöne Leben vielleicht zu Ende ist. Es war halt dann schon dieses intellektuelle Leben, Papa hat bezahlt, der war in Süddeutschland, er ist dann, hat rüber gemacht nach West-Berlin, ja, da musste er keinen Militärdienst leisten und konnte in seinem Kiez dann
Widerstand leisten,
natürlich. Auf dem Sofa meistens, aber es war Widerstand. Mhm. Ja. Weil in den späten 80er war er mit Widerstand, naja.
Was man dann immer wieder auch hört, ist ja, man kann den Ostdeutschen generell nicht trauen, weil die wählen ja dann eben auch AfD, auch ehemalige Linke wählen ja die AfD. Ja. Können wir auch mal darüber reden, wer wählt denn eigentlich die AfD? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Bei der letzten Bundestagswahl war es ja doch ein bisschen anders, ne? Da haben doch die Wessis eher die AfD gewählt.
Ja, die haben es auch gewählt, natürlich. Ja. Am Ende wollte man es den Sachsen in die Schuhe schieben, aber die Rechnung ging ja nicht ganz auf. Wenn man dann die Zahlen hat man gesehen, dass es, glaube ich, sogar mehr Wessis als Ossis waren, was natürlich auch durch das Verhältnis der Bürger letztlich, es gibt ja mehr Westdeutsche als Ostdeutsche, das muss man auch sagen. Aber letztlich natürlich, wer wählt? Die Abgehängten wählen natürlich AfD gerne, Protestwähler. Nicht nur die Abgehängten, Leute aus der Mittelschicht, die Angst haben, dass sie den Anschluss verlieren. Und natürlich gibt es auch elitäre Leute, die AfD wählen.
Vor allem an der Spitze ist ja auch die Partei elitär.
Ja eben, das sind ja keine Leute aus dem Volke. Das sagen sie gern, das ist ja immer sehr beliebt, aber das sind sie ja nicht. Und ich glaube auch, dass es einen gewissen Schick hat mittlerweile zu sagen, ich habe die AfD gewählt. Ob man es dann getan hat, ist natürlich eine andere Nummer, aber ich glaube, das hat mittlerweile so einen Schick angenommen.
Um nochmal auf den ehemaligen DDR-Bürger zu kommen, ob jetzt links oder weniger links, was mir aufgefallen ist in all den Jahren, wo ich mit vielen Ostdeutschen, sage ich nicht so gerne, aber Menschen aus dem Ostteil des Landes, neue Länder, sie sind wesentlich belesener. Das ist mir aufgefallen. Also sie haben nicht nur unsere Bücher gelesen, sie haben auch ihre Bücher gelesen und zwar nicht nur zitatfähig, dass ich das kurz mal Zitate bei Wikipedia kurz google, sondern die können das und man kann sich, sie haben wesentlich mehr Lebenserfahrung und sie sind meiner Meinung nach, so kenne ich das jedenfalls, sie sind viel bescheidener. Aber deutlich gebildeter, so habe ich das erlebt und nicht nur irgendwo kurz aufgeschnappt und gelesen, sondern dabei gewesen. Von daher ist es eine tolle Klientel. Da könnte Westdeutschland sehr viel von Leuten lernen, die gesagt haben, wir haben da sehr viel Erfahrung schon gesammelt, die könnten wir eigentlich mit einbringen. Aber da kommt eben dann dieses politische Management aus dem Westen und will denen erklären, wie man es hätte richtiger machen können. Jetzt wird es die DDR auch noch geben, so kommt mir das manchmal vor.
Naja.
Eine Arroganz, die ich in Ihrem Buch, auf die ich immer wieder stoße, die Sie auch stört, ist, dass Linke keine Wähler haben wollen, die nicht schon links sind.
Ja. Ja.
Wie soll man da Mehrheiten produzieren?
Na, ich habe neulich erst bei einer Diskussion hat man das, da hieß es, eigentlich sollten wir gar nicht wir als Linke sollten gar nicht um die AfD-Wähler kämpfen. Denn die hätten sich ja entschieden für die AfD bei der letzten Wahl. Nun ist es ja so, man macht sein Kreuz eigentlich für 4 Jahre. Das ist kein lebenslanger Vertrag, den man da irgendwie abgeschlossen hätte. Natürlich muss man um die Interessen oder muss man um diese Bürger wählen. Und natürlich sind da sicherlich auch Leute dabei, die vielleicht so ein bisschen rassistisches Weltbild haben. Das kann es ja auch geben. Aber auch die muss man vielleicht als Wähler ansprechen. Nicht mit Rassismus, aber mit sozialen Programmen. Mhm. Ja, wenn die dann bei der Linkspartei das Kreuzchen machen, naja, ist doch okay. Mhm.
Das heißt, Sie sagen, man muss mit Pragmatismus an die Sache rangehen und sagen, okay, man muss sich die Frage stellen, also eigentlich als Soziologe, warum so jemand kommt ja nicht auf die Welt. Man kommt nicht als Rassist auf die Welt, sondern man wird durch das Umfeld geprägt und dann ist man plötzlich und sagen, andere, das ist aber rassistisch. Sieht man vielleicht gar nicht so, wenn man auch diese Scheuklappen auf hat. Linke haben auch Scheuklappen auf, muss man dazu sagen. Es gibt auch linke Rassisten. Ja?
Ja. Ja,
die haben also, wenn Linke hassen genauso, meistens Rechte. Also wenn man sieht, auch die Aktionen, die rechts gegen links, die an Hasslevel haben und die Aktionen, was man gegeneinander tut, wie man graben will, ist ja ähnlich. Also die Post, die ich von radikalen Linken bekomme, auch von radikalen Rechten, Sie können allein am Wording nicht unbedingt erkennen.
Das ist ganz klar, das stimmt.
Wer da was geschrieben hat. Es gibt ja, wie gesagt, diesen Krieg innerhalb der Linken. Aber glauben Sie denn, dass die Linken das irgendwann mal begreifen, dass sie ja um Mehrheiten bei einer Bevölkerung kämpfen, die sehr stark eben auch gedrillt und gewohnt ist, mit Werbersprache angesprochen zu werden. Das muss man ja auch sehen. Also wir leben in einer Welt, werden wir mit Werbung tauen bedampft. Die Slogans müssen griffig sein, damit Leute überhaupt hier zuhören. Das muss irgendwie kodiert werden oder aber synchronisiert werden mit der Sprache, die Leute im Kopf haben. Glauben Sie, dass die Linke irgendwann auch mal regierungsfähig sein wird oder will sie es gar nicht, weil regieren ist ja praktisch böse?
Meinen Sie jetzt die Linke oder die Linkspartei?
Die Linkspartei.
Ja, ich glaube schon, dass die Linkspartei regierungsfähig sein möchte. Zumindest ein großer Teil davon. Es gibt aber auch welche, die, glaube ich, wären gern weiterhin auf der Oppositionsbank, sofern sie sich dann ihre Moral bewahren können. Mhm. Beides, also Moral bewahren und koalitionsbereit zu sein, das wird wahrscheinlich nicht drin sein. Ich glaube schon, dass sie lernen kann. Aber die Werbersprache ist tatsächlich ein Punkt. Man muss eine einfache Sprache verwenden, das ist ganz klar. Es ist ja letztlich so, man will ja die Interessen von Menschen vertreten, die arbeiten oder arbeitslos sind. Im Grunde sind das sehr müde Menschen, Menschen, die zur Arbeit gehen, die teilweise mit Pendelei 10-11 Stunden unterwegs sind jeden Tag. Auch Leute, die daheim sind, sind sicherlich müde, mit Behörden zu kämpfen, nicht zu wissen, ob die morgen noch mal das überweisen, was sie im letzten Monat überwiesen haben. Kennt man ja alle, Sanktionen und so weiter. Ich glaube, wir haben es ohnehin mit einer sehr müden, ausgemergelten Gesellschaft zu tun.
Ausgemergelten
auch, ja, natürlich.
Ja.
Stimmt, ja.
Ja.
Ich denke, man muss eine Sprache bemühen, die diese müden Leute erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass man hier eine ganz einfache Sprache verwenden muss und die wie Idioten behandeln muss. Das nicht. Aber
irgendwas, was auch erheitert?
Ja.
Ja,
unterhaltsam. Entertainment muss auch sein. Mhm. Also man braucht Leute, die locker flockig reden, die flapsig sind.
Ja.
Gysi ist immer ein Beispiel. Gysi konnte schön wirklich in flapsigen Worten einen Umstand in 3 Sätzen auf den Punkt bekommen.
Mhm. Das hatte was Tragisch-Komisches eben auch oft. Ne? Aber das, also er konnte eben
natürlich,
so, dass man sagt, okay, das bringt es auf den Punkt, mit Bonmot gelandet, das Ding gesagt, zitierfähig für den Schulhof.
Genau.
Ja.
Das muss aber viel massenfähiger werden bei Linken. Mhm. Wenn man jetzt einen Gysi hier hat, der so flapsig ist und in der anderen Ecke steht irgendeiner, der mit Marx-Exegese kommt, ja, dann verpufft natürlich das auch wieder. Insofern, man redet ja immer, linker Populismus, brauchen wir den? Ja, nennen wir es mal so, ja, natürlich. Aber der rechte Populismus, da heißt das immer, man kann von den Rechten lernen. Der rechte Populismus hat es natürlich schon einfacher, weil da sind Parolen ganz schnell geformt. Wenn ich sage Ausländer raus, dann ist das die Parole und das reicht. Ein Linker kann diesen Anspruch ja nicht haben. Der muss ja auch noch bei seinen Parolen noch vielleicht noch ein bisschen Feedback dahinter und warum eigentlich und wer profitiert davon, das ist ja eigentlich linkes Denken.
Würden Sie sagen, dass Linke sich deswegen mit Parolen etwas schwerer tun, weil der klassische linke Wähler belesener ist? Oder ist das auch eine pauschale Annahme?
Nein, ich glaube, der klassische linke Leser ist auch nicht belesener als alle anderen. Ja, das glauben Linke ganz gern, das sind aber vor allem die Linken, die das glauben, weil sie denken, die sind alle so wie sie. Mhm. Und ich sage ja gar nicht, dass sie nicht belesen sind. Viele von denen sind wirklich belesen und haben wirklich Ahnung. Nur das, was halt in Schulbüchern steht oder in irgendwelchen Büchern in der Bibliothek der Universität, hat halt oftmals mit der Lebensrealität der Menschen nichts zu tun. Mhm.
Ja? Können Sie mal für alle, die da tiefer einsteigen wollen, erklären, bei den Linken, also der Partei der Linken, die Linken und die rechten Linken, was können die denn voneinander lernen? Was unterscheidet die denn? Oder sind die eigentlich viel ähnlicher, als sie wahrhaben wollen?
Ich glaube, im Ziel sind sie natürlich schon sehr ähnlich. Sie wollen eine bessere Gesellschaft, sie wollen ja, Emanzipation. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele Linke eine Vorstellung haben von Emanzipation, die eigentlich gar nicht konsensfähig ist und die auch nicht umsetzbar ist. Nur ohne Staat vielleicht.
Was ist diese Art von Emanzipation? Bedeutet das praktisch statt diesem Ampelmännchen, was mir ja auch vorkommt, zwei Männer, die über die Straße gehen,
zum
das Ampelmännchen, ist das die Emanzipation?
Ja, ja, oder unisexlos. Ja? Also ich weiß nicht, warum man glaubt, dass die Welt eine bessere wird, wenn sich jetzt Mann und Frau eine Toilette teilen. Das machen sie privat ja sowieso. Mhm. Und warum muss ich das im öffentlichen Raum auch noch tun? Mhm. Also ich habe nichts dagegen, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja. Aber mir ist es völlig egal. Ja? Und das haben die Leute da draußen sagen das auch. Wenn das jetzt linkes Thema ist, Unisex-Toiletten, ja, oder diese ganze Gender-Debatte.
Ja.
Also die Leute haben andere Probleme. Mhm. Jürgen ist das beste Beispiel. Er ist sehr wohl links in seiner ganzen ökonomischen Ausrichtung. Wenn ich ihm aber irgendwas von Gender-Politik sage, dann hält er sich am Kopf und sagt, was hat denn das mit mir zu tun? Ja, und kann ich nachvollziehen.
Mhm. Wo haben die rechten Linken recht?
Dass man pragmatischer sein muss, dass man realpolitischer sein muss, dass man Kompromisse eingehen muss und dass es ein Ideal gibt, aber es ist eben ein Ideal. Und das lässt sich leider nicht immer umsetzen.
Und wo haben die Linken recht?
Dass man auch nicht beliebig werden darf.
Das ist richtig.
Ja, mhm. Das passiert natürlich dann schon gelegentlich auch bei rechten Linken. Das muss man leider so sagen.
Mhm. Was schätzen Sie denn an den Linken, wenn die eben nicht beliebig werden wollen? Dass sie immer an ein Ideal erinnern?
Ja, ja. Ich finde ja auch ihren kritischen Geist ganz wichtig. Man soll ja auch gar nicht zu allen Ja und Amen sagen. Das ist ja auch nicht das, was ich mir vorstelle. Die Linken sagen auch ganz sicher nicht zu allen Jahren Amen. Amen schon gar nicht, das ist ja kirchlich. Ja. Aber Widerstandsgeist ist schon wichtig. Aber
also Rückgrat haben.
Rückgrat haben, ja.
Nicht alles sich abkaufen lassen.
Genau. Das beste Thema ist Kapitalismuskritik. Also ich werfe ja den Linken durchaus vor, dass sie Energien verschwenden, dadurch, dass sie den Kapitalismus gleich immer mit Stumpf und Stiel abschaffen wollen.
Die wollen immer abschaffen?
Immer abschaffen. Es geht nur ums Abschaffen. Ich kann es nachvollziehen, vom Bauch her kann ich das nachvollziehen. Klar, man sieht den Kapitalismus, man weiß, was der für Dynamiken entwickelt. Aber es ist interessant, dass die Linken, es rettet uns kein höheres Wesen, das müssen wir schon selber tun. Das ist eine Zeile aus der Internationalen. Mhm. Ja? Und die Linken glauben daran, an die eigene Gestaltungs- und Schaffenskraft. Aber kommt das Thema Kapitalismus auf den Tisch, dann heißt es, oh, da können wir nichts machen. Da müssen wir am besten wieder abschaffen, weil das ist ja so verkorkst, das kriegen wir ja nicht mehr geregelt. Mhm.
Wünschen Sie sich für den Kapitalismus eine Art, wir haben ja gerade den Elchtest, hinter uns, ne? Mhm. Und dass der wieder auf die Räder kommt und dass sie sagen, so, da müssen wir jetzt mal was dran ändern. Ist nicht alles schlecht dran?
Nein, es ist nicht alles schlecht dran.
Was ist denn daran gut?
Ich glaube, Gysi hat das tatsächlich auch mal gesagt. Da ist er nämlich auch Realpolitiker. Man kann nicht alles planwirtschaftlich regeln.
Mhm. Kultur?
Kultur war zum Beispiel, die Energie, die Wohnungsfrage, das waren so diese zentralen Punkte. Ich habe es natürlich falsch gesagt. Das sind Punkte, die man schon planen sollte, wo der Staat die Hand drauf haben sollte. Ja. Aber es gibt natürlich Sparten im Handel und so weiter. Da ist natürlich der Wettbewerb schon sinnvoll. Und ich glaube, es ist ja auch im gewissen Sinne menschlich, im Wettbewerb stehen zu wollen und auch besitzen zu wollen. Bei Linken ist ja gar nicht die große Diskussion, Wettbewerb oder nicht Wettbewerb. Da geht es ja darum, der Kapitalismus ist ja erstmal ein System der Gier und des Besitzenwollens. Das Besitzenwollen ist schon eigentlich per se kapitalistisch. Das halte ich natürlich für einen völlig falschen Ansatz.
Mhm. Ja? Die Linken, die das predigen, treten die ihnen dann immer nackt gegenüber?
Ja, das könnte man natürlich denken. Nein, meistens haben sie sogar ganz gute Klamotten an, die kosten Geld, hat dann der Papa aus Süddeutschland bezahlt. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Nein, nein, natürlich treten die nicht nach gegenüber. Die haben auch alle ihre eigenen Pullis, die müssen sie nicht durchtauschen. Also es ist tatsächlich so, natürlich besitzen sie gerne und sie haben auch alle ein Handy. Und manchmal sogar ein Auto, kenne ich auch welche. Mhm. Ja?
Aber lassen Sie uns mal genau über diese Definition und vielleicht die Evolution des Kapitalismus sprechen, weil das ist eine Diskussion, die wir hier auch immer im Netz auch natürlich führen. Okay. Auch vor dem Kapitalismus hat es reiche Menschen gegeben, die Macht hatten.
Ja.
Dazu brauchte ich nicht den Kapitalismus. Genau. Reiche Menschen im Mittelalter Italiens oder in Spanien oder anderswo, da war schon klar, Geld regiert die Welt. Wer reich war, hatte ökonomische Macht. Das ist nicht erst durch den Kapitalismus gekommen. Jetzt mit dem Finanzkapitalismus hat es eine Form angenommen, dass eben Einzelpersonen so viel besitzen wie Milliarden von Menschen. Und das heißt, der Hebel ist so art groß und pervers geworden.
Ja.
Da kann man nur Fehler machen. Das ist ganz klar. Aber der Kapitalismus hat ja auch etwas gebracht, nämlich durch Wachstum und Überproduktion, dass alle zu Konsumgütern kommen, genau, die zu einem fairen oder faireren Preis überhaupt erschwinglich waren.
Genau.
Irgendwann haben wir Sättigungsgrade erreicht, natürlich auch mit hohen Kosten dahingehend, dass immer mehr Umwelt zerstört wird. Das können wir nicht so weitermachen. Wie kommen wir denn raus? Das wäre ja eine Aufgabe, die Linke lösen können, nach dem Motto, okay, das war bis jetzt ganz gut, das Fahrzeug ist beschleunigt, aber drüben ist jetzt eine Wand. Und da müssen wir um die Kurve, also müssen wir jetzt mal runter vom Tempo, weil der Kapitalismus ist ja voll immer auf Vollgas gebürstet. Wie kommen wir raus aus dem Vollgas und kriegen eine Kurve, gehen auf eine normale Richtgeschwindigkeit? Also Kapitalismus auf Richtgeschwindigkeit wäre doch eigentlich ein Ziel, was die Linken mit der sozialen Frage verbindend lösen könnten. Ist Ihnen das klar?
Das ist mir klar. Jetzt muss ich gleich dazu sagen, ich bin kein Ökonom. Ja. Ich werde jetzt keine ökonomische Antwort liefern, aber Tatsache ist, ja.
Aber das wäre ein Feld, wo man sich betätigen könnte.
Die Beschleunigung des Kapitalismus ist natürlich ein Riesenproblem. Mhm. Entschleunigung wäre notwendig. Das könnte man durchaus auch, den Finanzkapitalismus könnte man ja bremsen, indem man den Hochfrequenzhandel etwas nach unten reguliert.
Ja.
Hat man ja auch schon gemacht.
Ja.
Vielleicht sollte man das viel drastischer tun.
Ja.
Natürlich müsste man Aktien ganz anders besteuern. Da gibt es ja ganz viele
Möglichkeiten. Es gibt diese ganzen Dinge.
Die sind ja auch immer thematisiert worden, selbst von der SPD schon. Und ich glaube, zur Zeit der Finanzkrise selbst von der CDU. Also das ist nur wieder vergessen worden. Mhm. Und wird auch ganz gern vergessen. Und ich glaube, man will es ja eigentlich auch gar nicht. Andererseits muss man sagen, Ökologie ist auch ein Wachstumsmarkt, den man fördern könnte. Da gibt es schon der grüne New Deal, wo da immer angesprochen wird. Also all das sind schon Wachstumsmärkte. Mhm. Natürlich geht es immer um Wachstum. Aber wir müssen auch gleichzeitig entschleunigen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Linken Forderungen aufstellen, von denen sie selbst wissen, dass die gar nicht erfüllt werden können, damit sie immer recht haben. Weil es nie bestätigt werden kann, dass das so nicht geht.
Ja, nicht nur immer recht haben, vielleicht haben sie somit auch immer ein Aufgabenfeld. Da geht die Arbeit nie aus.
Mhm. Also insofern. Ist es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme?
Ja, natürlich, natürlich. Wenn man überkritisch ist, dann letztendlich hat man immer Arbeit, weil man wird immer was finden. Mhm. Ja? Ist ja auch gar nicht schlecht. Man braucht ja auch immer jemanden, der nochmal kritisiert. Das finde ich ja, also wir sollen ja gar nicht ins Eierpopeia verfallen, alle miteinander.
Mhm. Wer ist denn Ihrer Meinung nach bei der Linkspartei dieser Vertreter der Linken, der so dogmatisch ist?
Oh, mit Namen ist es immer schwierig, aber tatsächlich, ich würde Frau Kipping tatsächlich so nennen. Ich würde jetzt nicht sagen, sie ist Linke. Sie geht jetzt nicht zur Antifa und wirft Steine, um Gottes Willen. Mhm. Aber sie lässt sich schon befruchten von den Debatten, die da stattfinden. Das ist schon ein Problem. Mhm. Auch den Herrn Rixinger würde ich fast so einordnen. Ja. Und dann gibt es ja hier in Berlin auch noch diesen Herrn Lederer, den ich wohl auch in diese Richtung schieben würde. Mhm.
Wer sind für Sie eher die Vertreter der konservativeren oder pragmatischeren oder rechten Linken?
Ramelow, Lafontaine, Wagenknecht, das sind so die Namen.
Glauben Sie, dass die noch sehr lange bei der Linkspartei sein werden? Man hört ja so einiges.
Ich hoffe es, sagen wir so. Ich glaube, die Splitterung, dass wir dann nochmal eine linke Bewegung haben, ich bin mir da nicht so sicher. Man glaubt, also man hat damals, ich habe vor einiger Zeit gelesen, 16% würden, glaube ich, eine neue linke Bewegung wählen. Diese ersten Zahlen, ich weiß das noch, als die Linkspartei 2005 aufkam, da hieß es, glaube ich, auch 20% wählen die Linkspartei. So viel würden es dann nie. Also wenn heute 16% wählen würden, dann sind es am Ende vielleicht 7. Und dafür fällt dann die Linkspartei vielleicht raus, weil die nur 4 hat und die SPD hat dann bloß noch 13 und die Grünen haben dann 12. Also letztlich alles, was so in die normative Linke fällt, das zersplittert sich bis in die Unendlichkeit und die ewige Merkel wird dann immer schön weitergehen.
Herr de la Puente, was wäre für Sie denn eigentlich ein Verrat linker Ideen, wo die Linken Recht haben? Also angenommen, man wird Teil der Regierung und dann ist man ja auch Teil in Deutschland der NATO und bestimmt dann eben auch mit. wenn dann ein illegaler Angriffskrieg vor der Tür steht und man dann da mitgeht, weil man ja pragmatisch ist. Wäre das Verrat?
Ein illegaler Angriffskrieg, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Aber einer von den United Nations mit beschlossener Krieg?
Da bin ich, glaube ich, eher sehr pragmatisch und würde sagen, das könnte man tolerieren. Es käme auch immer darauf an, was das Ziel wäre. Natürlich gab es auch schon von den Vereinten Nationen Kriege, die legitimiert wurden und die sich dann als Lüge erwiesen haben, ja, Irakkrieg und so weiter. Ja. Also ich würde schon sagen, also legitimierte Angriffe muss man wahrscheinlich dulden. Da muss man pragmatisch sein.
Aber das bedeutet ja letztendlich, dass man als Realpolitiker sich die Finger schmutzig macht.
Ja, das muss man wissen, wenn man in die Politik geht.
Mhm. Und das also das lässt sich nicht vermeiden, ne?
Nein, ich glaube nein. Also da darf man sich keine Illusionen hingeben, wirklich nicht. Mhm. Also das wäre zum Beispiel tatsächlich was, ich würde mich nie in der Politik sehen.
Also damit Sie das nicht tun müssen.
Genau. Ja. Und ich weiß aber sehr wohl, wenn jemand in die Politik geht, muss er es tun und dann muss ich als Wähler auch mal drüber hinwegschauen und muss sagen, ja, ist es halt so.
Mhm. Würden Sie sagen, das ist so ähnlich wie ein Arzt im Klinikum, der auf einmal sehr viele Menschen ins Klinikum bekommt und entscheiden muss, wer hat noch eine Chance und wen muss er sterben lassen? Ist das so ein bisschen so?
Definitiv, das ist ein schöner Vergleich, den ich auch schon mal gezogen habe. Ja? Ja. Das habe ich in der Flüchtlingskrise eben auch gezogen. Man muss halt letztlich, es ist wie in einer Notaufnahme. Man muss selektieren. Selektieren ist ein ganz schlimmes Wort, ja. Das will ich ja gar nicht falsch verstanden haben. Aber man muss halt natürlich schon sehen, was ist der akute Notfall. Und man muss auch sehen, wenn ich immer mehr Notfälle aufnehme, ist am Ende keiner gut versorgt. Also der Vergleich passt wirklich, ja. Mhm. Natürlich, man muss schon sondieren, wer da.
In Ihrem Buch bin ich auf auf einen Begriff gestoßen, den ich nicht kannte. Ich kannte Fanta, aber ich kannte nicht die Fantifa. Können Sie mal erklären, was ist denn die Fantifa?
Ja, das ist sozusagen die Antifa für die Frauen. Die Frauen haben irgendwann gemerkt, dass in der Antifa auch ganz ungemütlich ist, weil komischerweise sind linke Männer offenbar auch ziemliche Machos.
Ja. Wasch mal mein Che-T-Shirt.
Genau.
Von Hand. War teuer.
Ja, natürlich. Und nur mit dem guten Waschmittel aus dem Bioladen. Ja. Und natürlich. Und Kaffee kochen und so weiter. Und irgendwann haben sie sich halt gewehrt. Und dann gab es dann auch so Grüppchen und gibt es nach wie vor, die sich Fantifa nennen. Also die Antifa der Frauen sozusagen.
Wie sind diese Frauen?
Schwierig zu sagen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die so einen großen Einfluss haben auf die Gender-Debatten von heute. Mhm. Mit manchen Dingen sind sie sogar ganz, also sie wirken ganz interessant, wenn sie zum Beispiel über den Nationalsozialismus debattieren und den auch aufarbeiten. Da sind sie zum Beispiel zur Erkenntnis gekommen, dass nicht nur der Mann sozusagen der Nazi war, sondern
nicht.
Nein, auch Frauen waren da involviert. Ja. Mhm. Also erweitert gesagt, Eva Braun war jetzt nicht nur das Dummchen.
Sondern war auch Braun.
Sie war auch braun, genau. Ja. Sie hieß auch so. Und sie wusste schon, mit wem sie sich einlässt. Also da haben sie zumindest, das muss ich ja sogar befürwortend sagen, das ist ja sogar mal ein toller Ansatz zu sagen, es ist nicht nur immer der Mann, der Nazi ist, sondern Nazis können auch Frauen sein.
Die klassische Fantifa-Frau, schminkt die sich eigentlich?
Ich kenne so wenig. Ja, aber ich glaube nein. Mhm. Da kann ich echt nichts dazu sagen.
Okay,
ja.
Da sind wir bei Ali Schwarzer, über die in Ihrem Buch auch ganz kurz geschrieben wird. Wir kommen jetzt gleich zu zwei Ikonen, über die Sie geschrieben haben. Deswegen muss ich drüber sprechen, das tut mir leid. Ali Schwarzer hat viel für die Frauenbewegung getan, für die Emanzipation getan. Man muss sie ja, wenn man sie heute sich anschaut, das kann man anders sehen, aber wenn man sie in der damaligen Zeit, wo sie stark war, muss man sagen, okay, das waren sehr autoritäre Zeiten, wo der Mann der Frau noch das Bankkonto kündigen konnte. Ja. Und der Mann konnte auch beim Arbeit sagen, die Arbeit, die du gerade angemacht hast, die kündige ich. Und das hat der Arbeitgeber dann auch getan.
Natürlich, sie hat ja keine Zeit mehr, sie musste ja für ihn da sein.
Ja, wurde gesagt, was ist hier eigentlich Phase? Hat Emma gegründet, schreibt er auch noch, aber ist auch Kolumnistin der Bild-Zeitung. Ist das für Sie so ein klassischer Weg, den eine Linke macht, die dann von der linken in die rechte linke Ecke drängt und dann ganz rausgeht? Ist das noch links eigentlich, was sie macht?
Nein, ich glaube das heute nicht mehr. Heute ist es sehr staatstragend. Also sie ist ja auch überall angekommen. Sie bekommt ja auch Preise für ihr Wirken. Das war ja in der Anfangszeit überhaupt nicht so zu sehen. Im Gegenteil, da war sie ja schon Revoluzerin und die typischen Sachen halt. Sie bräuchte halt einen Mann und so weiter. Man kennt das ja. Heute sieht das die Öffentlichkeit völlig anders. Bild-Zeitungskolumnistin war sie ja vor allem in der Kachelmann-Geschichte. In dieser Kachelmann-Geschichte wusste keiner so genau, was eigentlich vorgefallen ist.
Sie schon?
Sie schon, das wollte ich gerade sagen. Sie wusste es. Und wenn sie es auch nicht so genau wusste, konnte sie es sich ja denken.
Also ist sie quasi damals schon die Theresa May der Linken gewesen?
Ja, kann man so sagen.
Bei
ja.
Kachelmann ihr Novichok. Sie wusste schon, dass
genau, wer genau, das war. Genau, so kann man vergleichen. Ja. Mhm. Ja. Also es ist tatsächlich, ich erinnere mich, damals hat sie sogar die Beweislastumkehr gefordert in irgendeinem Artikel.
Ja.
Indirekt natürlich. Ja. Also,
er müsse seine Unschuld beweisen.
Genau, wenn ein Mann vor Gericht steht, gibt es schon einen Grund dafür. Das ist schon fast mittelalterlich. Also da war es teilweise genauso. Wenn der Inquisitor kam und sie standen da vom Inquisitor, dann waren sie aufgrund ihres Vorführens vom Inquisitor, waren sie schon mal teilschuldig.
Sonst würden sie ja nicht...
Eben, mhm. Er kann ja nicht irren. Mhm.
Dann sprechen Sie auch in Ihrem Buch über mehrere Seiten und Sie sagen eben auch, das soll keine persönliche Anklage werden, weil Sie lange ein Fan, würde ich nicht sagen, aber Sie waren inspiriert von ihr. Sie sprechen über Jutta D. Sie sagen, werfen ihr vor, dass sie sich erstens in eine gewählte Isolierung begeben hat und das jetzt so macht, wie Tucholsky mal das deutsche Wesen beschrieben hat, hinterm Schalter, so ein bisschen entfreunden oder mitgehen, sonst fliegst du auch raus. Und diese, ich nenne es jetzt mal ganz burschikos, alles ist Scheiße-Haltung. Das fand ich bemerkenswert an ihrem Buch, wo ich dachte, das finde ich eine wirklich pointierte Analyse, ohne hämisch zu sein, weil wir haben ja mit Jutta Dietfurth nicht keine Schwierigkeiten, sondern die hatte mit uns Schwierigkeiten, so weil sie einfach Presse so definiert, wir mögen alle Gäste vorlegen und sie segnen ab, wir kommen da ab, wir nicht und wenn wir das nicht machen, dann werden wir geächtet. Das fand ich ein bisschen blöd. Ne?
So. Das ist ja fast so das, was ich beschreibe letztlich.
Genau, aber das gibt es eine Definition, wenn man also auf ihrem Blog, Facebook-Account, wenn man dort ist, dann hat man folgendes, ich lese mal vor, zurückbleiben junge Frauen und Männer, die ausgerechnet in der Phase der politischen Sozialisation an eine linke Meinungsmacherin geraten, die sie in einer politischen Verweigerungshaltung, einem unpolitischen Pessimismus hineinmanövriert. Finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Gerade in der Zeit, wo es wichtig wäre, zu zeigen dazu, da gibt es Dinge, die müssen kritisiert werden, weil das betrifft deine Zukunft, du bist jung, ne? Bleibt man so ein bisschen man ist vollkommen abgeturnt und alles ist scheiße.
Ja,
so.
Ja. No future. Genau.
Wie konnte es dazu kommen? Ich meine, Jutta Dietfurth kommt ja aus einem intelligenten Haushalt. Ja, jetzt hat sie das von abgelegt, spielt keine Rolle, kommt trotzdem von dort.
Ja.
Hat auch eine tolle Biografie hingelegt, hat auch tolle Bücher geschrieben über ehemalige RAF-Mitglieder. Wie konnte das passieren, dass die da so in Frankfurt, wo sie herkommen, wo sie jetzt wohnen, dass die sich da so verschachtelt und einmauert und alles ist doof?
Nee, ich schreibe natürlich auch, dass das vielleicht auch ein Anzeichen von Verbitterung ist. Das eigene politische Werk ist halt nicht sehr nachhaltig. Die Grünen sind nicht mehr die Partei, die sie mal hatte. Bei den Grünen selber ist sie ja auch nicht mehr so gern gesehen. Letztlich, ihre politische Existenz besteht darin, dass sie in Talkshows sitzt, mehr oder weniger. Mhm. Sie hat eine kleine Partei in Frankfurt, die Öko-Links-Partei. Da ist sie schon die ganz große Erleuchtete, das ist so. Also sie ist da die Koryphäe, sie und der Herr Zieran.
Ihr Lebensabschnittsbegleiter.
Genau, genau. Aber man verstrickt sich nicht so gern in so Themen, die mit sozialen Fragen zu tun hat. Es geht um Ökologie, das ist natürlich auch das Metier.
Ja.
Bei TTIP-Demos ist man dann eher nicht, da hält man sich raus.
Warum?
Ja, da hat sie auch mal jemanden gesehen, der irgendwas Rechtslastiges hochgehalten hat. Ich erinnere mich, da war das in Berlin, ich glaube 250.000 Leute waren da. Da hat sie dann öffentlich, bei Twitter oder Facebook, ich weiß es nicht mehr genau, geschrieben. Da hat sie dann auch gesehen, dass da Rechte dabei waren.
Ja,
das kann ja sein. Das ist die Straße und die ist öffentlich für jeden und da geht halt auch so jemand hin.
Mhm. Was soll man machen?
Ja, man kann.
Wenn da 250.000 eher Linke sind und dann geht da zwei AfD-Leute und nur ein Linker, oder ein Neonazis, dann ist die Sache diskreditiert. Muss ich eigentlich immer nur als Verfassung immer nur einen Neonazi dabei haben, dann schicke ich irgendwo hin, dann kannst du hingehen.
Genau, das und dann ist die Veranstaltung schon nicht mehr tragbar.
Ja.
Ja. Also eigentlich eine hochgradig politische Veranstaltung, wo sich wirklich 250.000 Leute einfinden mit einem Ziel. 250.000 glaube ich nur in Berlin, das
wollen wir woanders auch. Berlin war das,
Und dann sagt sie aber, das ist ja eigentlich etwas, was da möchte sie nicht dran teilhaben. Mhm. Weil im Gegenteil, sie möchte es verurteilen. Mhm. Sie hat auch das Wort Finanzkapitalismus gelesen. Das Wort Finanzkapitalismus, so wissen wir von Jutta Dietfurth, ist ein Codewort für das Judentum.
Mhm. Ist also, das so?
Na, da kommt sie immer mit dem, wie heißt er denn? Fällt mir der Name nicht ein. Also raffendes und schaffendes Kapital.
Ach so, Gesell.
Vielen Dank, das war, genau, Silvio.
Silvio Gesell,
ja genau. Raffendes und schaffendes Kapital, daher kommt das. Finanzkapitalismus sei ja im Grunde nur raffendes Kapital und für Silvio Gesell hat wohl angeblich geschrieben, ich habe ihn wirklich nicht gelesen, muss ich dazu sagen, hat geschrieben, dass das was typisch Jüdisches sei und damit war für sie im Grunde schon alles klar.
Mhm. Ja? Ich habe bei ihr das Gefühl, dass sie alles, egal was passiert ist, immer darauf abklopft, ob das als Antisemitismus gedeutet werden kann.
Ja, ja.
Also dieses Buch auch, weil die Schrift da drauf ist antisemitisch.
Ja, vielleicht, ja.
Außerdem habe ich festgestellt, dass dasselbe Papier, also Papier überhaupt und die Worte und die Buchstaben sind genau dieselben wie in Mein Kampf. Da kommen auch diese Buchstaben
und so,
dieselben Buchstaben, es wird auch Papier benutzt, es ist auch ein Buch. Also von daher ist es vielleicht schon ein Code?
Ja, möglich. Ich esse auch Suppe nicht mehr mit Löffel, weil ich weiß, dass der Führer auch einen Löffel verwendet hat.
Ich ja.
Ja,
ja, ja. Ist
hm, verrückt. Das verrückt. Ist schwierig, ja. Mhm. Nee, aber tatsächlich, ja. Es ist, natürlich ist es Quatsch. Man kann immer alles abklopfen. Und das tut sie auch. Und sie klopft auch, habe ich das Gefühl, so lange ab, bis sie was findet.
Ja.
Insofern, es gibt nichts, was man schreiben könnte, was nicht irgendwie dann doch gefährdend wäre.
Mhm. Sie befindet sich seit mehreren Jahren in einem persönlichen Grabenkampf mit ihrem ehemaligen politischen Weggefährten mhm. Jürgen Elsässer. Sie sammelt auch Spenden auf ihrer Öko-Links-Seite dafür mhm. ein, was ich etwas bedenklich finde. Ich habe festgestellt, dass beide etwas gemeinsam haben. Jürgen Elsässer und sie haben beide keinen Nachwuchs. Also sie können sonst nichts anderes, sie müssen sich da immer darauf konzentrieren. Ich glaube, es hat was damit zu tun, es macht was mit jemandem.
Vielleicht.
Wenn er ja. Nachwuchs hat, hat er andere Probleme. Irgendwann muss er sich um seine Kinder erziehen oder er ist dann eben starrsinnig, weil er sich eben nur...
Naja, zumindest kann man sagen, wenn beide Kinder hätten, dann wären die Kinder ja auch schon älter und die würden ja. vielleicht mal sagen, ja Mama, was machst denn du da? Mhm. Ja, vielleicht gibt es da keinen... Ich glaube einfach, es gibt zu wenig Kritiker in ihrem eigenen Umfeld. Das mhm. ist das Problem.
Sondern du sollst keine anderen Götter neben mir haben, Unterschreiber.
Exakt. Und die, die kritisieren, das sind ja Außenstehende. Das mhm. sind sowieso die Idioten.
Mhm. Ja. Aber lassen Sie uns bei Jutta Ditfurth nochmal auch sagen, was sie geleistet hat. Jutta Ditfurth ist ja eine kluge Frau. Sie mhm. ist ja, hat ja einen sehr wachen und ja, scharfen Verstand. Was ist die Leistung von Jutta Ditfurth?
Ich glaube, dass Jutta Ditfurth durchaus bei der Anti-AKW-Bewegung
stimmt.
Ja, doch eigentlich eine große Figur war. Ich glaube, dass sie die Grünen in den ersten Jahren sehr geprägt hat. Ich erinnere mich auch, kann man auch bei YouTube wunderbar sehen, da gibt es noch diese Elefantenrunde, wo auch noch Franz Josef Strauß mit drin ist und wo sie Strauß dazu bringt, dass er richtig, richtig sauer wird auf sie. Aber sie lässt sich im Mund nicht verbieten. Sie war schon frech. Mhm. Und das hat mir schon imponiert. Und ich, tatsächlich ist es so, ich bin kein Fan gewesen, aber das hat mir schon imponiert. Also ihre Biografie war, glaube ich, ziemlich das Erste, was ich in die Hände bekam von ihr. Das fand ich toll, das fand ich sehr gut geschrieben. Sie kann auch gut schreiben, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und ja, aber irgendwann ist da ein Bruch drin. Also spätestens nach ihrer grünen Zeit, wo sie dann ja eigentlich mit Schimpf und Schande ausgeschieden ist, was eigentlich schade ist. Man hat ja wohl sehr übel mitgespielt bei den Grünen, aber vielleicht hätte sie drinbleiben sollen und hätte doch noch versuchen müssen, immer wieder zu sticheln und immer wieder die Grünen neu auszurichten. Das ist aber halt auch so eine Haltung. Wenn die nicht so sind wie ich, dann tritt ich aus. Mhm. Ja? Dann schaffe ich mich selbst ab in dem Fall.
Ja? Ja. Naja, also ich habe mit vielen immer wieder auch über Jutta Ditfurth natürlich gesprochen, bei Demonstrationen und so weiter. Mhm. Und die haben gesagt, ja, also bei Jutta Ditfurth, sie kennen Jutta Ditfurth eigentlich und sie kennen sie viel länger als ich. Sie kennen sie eigentlich immer nur als jemand, die, egal wo sie war, immer dagegen war. Das war nie mhm. richtig genug.
Genau.
Es muss noch richtiger sein und ich, Jutta D., weiß, wie es richtiger geht und ich komme immer so als Alpha-Frau und erkläre euch jetzt mal, wie es funktioniert.
Genau,
ja? Und
genau,
das geht natürlich irgendwann den Leuten tierisch auf den Sender und so weiter.
Natürlich, natürlich.
Also die Frage ist ja auch an Nachhaltigkeit, was hat sie denn, was hinterlässt sie denn, was hat sie denn, also Joschka Fischer hat mehr erreicht, falscheste Sachen, muss man dazu sagen, ja. Aber was hat sie denn als klügere Person dem entgegenzusetzen?
Ich glaube, das ist die Tragik eigentlich tatsächlich. Ich schreibe ja das auch im Buch. Es ist eigentlich schade, weil sie wäre für die Linke, ne, für die Linkspartei, einfach für die Linke.
Ja.
Sie wäre durchaus eine Figur. Sie wäre auch eine Figur, die anecken könnte, die wichtige Akzente setzen könnte. Aber sie verstrickt sich in Nichtigkeiten. Wie Sie schon sagen, es war nie richtig genug. Es ist auch nie richtig genug für sie. Kleine Schritte sind für Jutta Ditfurth überhaupt nicht drin. Es muss immer der Riesenschritt sein. Der Schritt für die Menschheit mindestens.
Mhm. Und, ja. Für die Galaxis.
Ja. Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Also es wird aus jeder Kleinigkeit eine Generaldebatte mhm. destilliert.
Ist das etwas, was Sie auch im persönlichen Leben immer wieder, nicht nur mit ihr, sondern mit anderen erlebt haben, ist immer am Ende Generaldebatte?
Ja.
Ist das das Anstrengende, wenn man mit Linken spricht?
Ja, das ist es wirklich.
Also, wie läuft denn so eine Diskussion ab bei Ihnen in der Küche, wenn Sie mal eine Party schmeißen?
Die Leute kommen dann eher nicht zu mir, aber es, ja. ist, aber es ist tatsächlich so, Diskussion ist, man spricht über einen bestimmten Punkt, von mir aus über Nahverkehr und sagt, dass da natürlich schon Modernisierungen notwendig wären, vielleicht auch mal ein neues digitales Konzept im Verbund mit Nahverkehr. Wir leben ja in modernen Zeiten, ich habe aber das Gefühl, in Deutschland ist das gar nicht so der Fall. Man schiebt das immer gern auf, es fährt ja alles auf Verschleiß. Aber ja, da wird dann nicht darum gesprochen oder da geht es dann nicht darum, sondern da heißt es dann, ja, aber das ist ja, Kapitalismus ist das ja üblich. Wenn es im Kapitalismus so üblich ist, dann muss man eigentlich erstmal abschaffen, dass wir neue Strukturen schaffen können. Also im Grunde wird alles sofort auf die ganz große Frage hinauf befördert. Es geht nie um Kleinigkeiten, man muss immer gleich den Kapitalismus angreifen. Es geht gleich immer ums System.
Mhm. Mir ist aufgefallen, wenn man sich mal umschaut, was in der Geschichte stattgefunden hat, an Wechsel, dass viele ehemalige Linke von eigenen Linken dermaßen in die Ecke gedrängt wurden und dermaßen beleidigt wurden, dass die dann wechselten und zu den Rechten gegangen sind und dann sehr rechts wurden.
Mussolini?
Ja, ja, aber warum auch Goebbels?
Ja.
Ja, warum ist das so eigentlich? Auch der NPD-Chef jetzt, warum ist das so?
Naja.
Die Frage muss man sich doch stellen. Was machen Linke mit eigenen Linken, dass die am Ende erzrechts werden? Wirklich rechts werden?
Ja, 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 gut. Mahler ist übrigens ja auch noch so eine Figur.
Meine ich.
Ja, ja, genau.
Ja,
ja, es ist tatsächlich, ich glaube, man wird verdrängt. Also irgendwo, ein Linker, der politisch weiterkommen will.
Oder ist das ständig auch eine sehr verletzende Sprache? Nichts Versöhnliches?
Vielleicht auch. Mhm. Das könnte man ein bisschen so psychologisieren. Vielleicht ist es so, ja. Aber ich glaube, wenn man als Linker politisch weiterkommen will, dann kommt man ja irgendwann auf den Trichter, dass es ja mit dieser radikalen Haltung gar nicht geht. Und in dem Moment, wo man dann diesen realpolitischen Weg beschreiten will, kommen natürlich die Linken, die sagen, man hat ja da einen ganz großen Verrat begangen oder man ist gerade dabei, einen großen Verrat zu machen. Ich glaube, man schiebt die Leute wirklich ein bisschen nach rechts. Ob die Frage ist natürlich, muss man denn ganz, ganz rechts landen oder reicht es dann bei im rechten Flügel der SPD zu sein? Oder das ist natürlich die große Frage, aber das ist vielleicht auch eine Charakterfrage jeweils beim jeweiligen Ex-Linken sozusagen.
Mhm. Ja. Als was würden Sie sich denn bezeichnen aktuell? Sind Sie ein Linker, sind Sie ein Sozialdemokrat oder steckt da ein bisschen CSU mit drin? Weil die CSU, die CSU macht ja auch Sachen richtig.
Ja, stimmt.
Die macht nicht alles falsch.
Jeder macht Sachen richtig.
Ja,
ja.
So.
Ja, die machen richtig. Ja. Nein, ich glaube, ich bin Linksliberaler. Ich habe auch sehr wohl ganz liberale Akzente. Das ist bei Linken gar nicht immer so der Fall. Die sehen ja schon gern so eine Art Diktatur, so ein bisschen den Leuten sagen, wie man leben muss und so weiter. Das sehe ich nicht so. Man muss die Leute auch mal machen lassen. Man muss auch jemanden, der sich nicht helfen lassen will, den muss man halt auch mal lassen. Das ist halt einfach so. Man kann ja nicht jeden glücklich und selig machen. Ja, linksliberal, gewerkschaftlich, sozialdemokratisch, so würde ich das sagen.
Mhm. Ja. Was würden Sie tun, damit in Deutschland dieser Niedriglohnsektor abgeschafft wird? Und was würden Sie den Obdachlosen, über die Sie auch schreiben, was würden Sie denen auf den Weg geben, mit einer linken Perspektive?
Fangen wir an mit dem Niedriglohnsektor.
Ja,
ja, ich würde den Mindestlohn erhöhen, auf jeden Fall. Ich würde die 450-Euro-Jobs, ich würde die schon besteuern. Ich würde Arbeitsverhältnisse schaffen, die schon ab 100 Euro besteuert werden müssen, beziehungsweise wo man Sozialversicherung bezahlen muss. Im Grunde, Arbeit muss als Wert anerkannt werden. Da habe ich den Eindruck, das ist heute kein Wert mehr. Menschliche Arbeitskraft wird verschleudert.
Mhm.
Man muss es honorieren. Und dann kann man auch, wenn man einen Minijob hat, der ab 100 Euro sozusagen, also bis 100 Euro steuerfrei ist,
ja,
dann kann man natürlich aufstocken. Also gleichzeitig natürlich die Regelsätze erhöhen. Ich würde auch die Sanktionspraxis ändern. Ganz ohne Sanktionspraxis wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Das ist mir auch klar.
Mhm. Aber diese Erniedrigungspraxis, die würden Sie natürlich...
Also die komplett weg.
Ja.
Also das ist ja auch lustig bei Hartz IV. Das ist ja völlig föderal. Da kann ja jede Behörde arbeiten, wie sie will. In Berlin arbeitet sie anders wie in Frankfurt.
Ja, und wie so ein Fürst kann er.
Ja, genau. Ja. Duodez-Fürsten sind das. Und da macht jeder seine eigenen Regelungen. Und da muss ein Katalog her, der wirklich bundesweit gilt. Und müssen Standards eingeführt werden.
Mhm.
Und natürlich ein Existenzminimum kann man nicht noch beschneiden. Das geht nicht.
Mhm. Aber lassen Sie uns über die Obdachlosen reden. Sie schreiben das ja auch, dass Sie haben ja mit Obdachlosen auch Kontakt gehabt, dass die selber sogar sagen, sie wollten trinken.
Ja.
Kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber es gibt welche, bei denen es so ist, die wollten, es hätte ein Angebot gegeben, zurück in die Gesellschaft zu kommen, weil es war einfach damals nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer,
ja, müssen wir
jetzt gar nicht. Aber was sagen Sie denen, wenn man von denen sprechen kann?
Da bin ich tatsächlich linksliberaler. Also ich glaube schon, man muss Angebote schaffen, die gibt es aber auch, das muss man auch dazu sagen. Da kann man immer noch mehr Geld in die Hand nehmen und noch was bieten. So Wohnheime sind relativ unsicher, da gehört auch Sicherheitspersonal hinein, da fehlt aber das Geld natürlich wie überall.
Mhm.
Man muss ihnen die Möglichkeit geben. Aber ich habe unter Linken ganz oft den Eindruck, die sagen, es gibt so viele Obdachlose. Und das sind natürlich mehr geworden durch die osteuropäischen Menschen, die nach Deutschland kommen. Man muss ihnen ja quasi Wohnungen zur Verfügung stellen. Das wollen ja viele gar nicht. Also ich kenne tatsächlich auch Obdachlose, die sagen, das ist ja ein geordnetes Leben, das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Die wissen auch, dass wenn sie in eine Wohnung gehen, dass sie innerhalb von Monat, wenn sie die Miete nicht überweisen und die Wohnung versifft, und das passiert, das sagen die auch selbst von sich, dass sie wieder rausfliegen.
Mhm.
Also insofern, man muss die Möglichkeiten lassen. Aber da eben linksliberal denken und sagen, wenn sie es nicht in Anspruch nehmen, irgendwann werden sie hoffentlich schlau und wenn nicht,
ja. Also schade. Auch diesen Menschen, die obdachlos sind, viele sind ja auch aus Protest oder aus Frust oder Depression obdachlos.
Ja, ganz oft.
Dass man sagt, okay, ihnen immer wieder zeigen, im Grunde suchst du was anderes, einen Anschluss wieder an die Gesellschaft wahrgenommen werden. Nicht, dass die Leute sich wegsetzen in der U-Bahn, weil du einfach so dermaßen komisch riechst, das kenne ich auch, wo ich denke, Junge, das geht ja gar nicht. Also auch unfreiwillig, du merkst es gar nicht mehr, aber es ist gar nicht möglich, man wird ja mehr schwarz vor Augen. Einfach immer wieder eine Möglichkeit geben, der Person zu helfen. Aber sie muss es natürlich wollen.
Exakt. Ja? Also Sie sagen ja, psychisch sind ja viele da sehr in Mitleidenschaft gezogen. Das stimmt auch. Ja.
Auch hinterfragen, warum das so ist. Das muss man natürlich klar.
Genau. Aber wenn man ein Angebot, ein medizinisches Angebot in Anspruch nehmen will, dann braucht man ja die Hilfe des Patienten. Wenn er nicht will, was will man tun? Also insofern, da finde ich, muss man einen liberalen Ansatz haben. Das sind viele Linke nicht. Liberal sind sie gar nicht, sondern da haben sie ganz...
Die sagen, der Obdachlose ist unschuldig, immer, in jedem Fall.
In jedem Falle.
Und ja. Sie sagen, der Obdachlose ist oft unschuldig, aber manchmal ist er auch teilschuldig, sagt er sogar selber. Und da muss man
ich glaube, es ist eine Mischung aus allen. Es gibt dann immer so verschiedene Mosaiksteinchen, warum jemand obdachlos wird. Oft bei manchen Mosaiksteinchen hat man nicht richtig reagiert, man hat vielleicht nicht richtig eingeschätzt, also selbst natürlich. Dann ist man auch ein bisschen selber schuld natürlich, weil man das so nicht einschätzen hat können. Aber natürlich ist dann auch immer das Umfeld noch ein bisschen mit schuld. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Man ist schuldig und unschuldig zugleich.
In Ihrem Buch rechnen Sie sehr, sehr stark ab, auch mit... Sie schlagen nicht unter der Gürtellinie, aber sie punchen, da gibt es nur drei Uppercuts gleich hintereinander. Das hat mich an Muhammad Ali erinnert. Aber sie machen es eben auch, dass sie sagen, es müsste alles gar nicht so sein, dieses Verbissene, weil so kommen wir ja in diesem Land und überhaupt in Europa auch nicht weiter. Evolution statt Revolution. Die Menschen haben auch die linken Wähler der Zukunft keine Lust auf Krawall.
Das denke ich,
das wollen sie nicht. Das Wort rheinischer Kapitalismus fällt. Erhard Reloaded fällt. Zitieren Sie Sarah Wagenknecht. Ja. Können Sie mal, wir haben auch jüngere Zuschauer, denen mal sagen, was war denn oder was ist denn rheinischer Kapitalismus? Wann fing das an? Wie lange ging das? Gibt es das nicht mehr? Und was ist Erhard Reloaded? Was meint das? Ist kein Videospiel.
Naja gut, Erhard natürlich, soziale Marktwirtschaft. Die Regierung sagt immer noch, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, aber das stimmt ja so nicht. Der Sozialstaat wird nach und nach abgebaut, abgetragen. Es werden
Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung wird groß geschrieben. Jeder sei sozusagen seines eigenen Glückes Schmied, ja, oder Unglückes vor allem. Ja. Jeder ist eben dann auch selbst schuld, dass er arbeitslos wird. Das war schon mal anders. Da war das Angebot anders. Man wurde aufgefangen mit der Arbeitslosenversicherung. Man hat im Regelfall auch natürlich leichter einen Job gefunden. Das ist natürlich heute auch nicht mehr so einfach. Ja. Ja, also ich glaube, das hat sich schon sehr gewandelt. Jüngere Leute wissen das tatsächlich vielleicht gar nicht, dass die Situation in der Bundesrepublik in den 70ern eine andere war. Aber natürlich muss man dazu sagen, damals gab es auch die DDR als
ja. Geht nach drüben?
Ja, genau. Man konnte da nach drüben gehen, natürlich. Ja.
Oder wurde gehen, wenn es einem nicht passt, sollte man nach drüben gehen.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ich glaube, drüben haben sie es andersrum auch gesagt.
Ja. Ja.
Also, das wäre ein ewiges Hin- und Hermarschieren gewesen. Mhm. Da wäre die Grenze schon lange überwunden gewesen. Mhm. Ja. Nee, also tatsächlich, das hat sich gewandelt. Das gibt es heute nicht mehr.
Die soziale Marktwirtschaft, ja. Dieser rheinische Kapitalismus leben und leben lassen, das muss man natürlich dazu sagen, hat in Deutschland in der Nachkriegszeit deswegen auch gut funktioniert, weil Deutschland war in einer Bubble gefangen und die Alliierten haben gesagt, was Phase ist. Natürlich. Da konnte man sich das leisten. Man hatte eben auch keine Soldaten, die irgendwo mitmischen mussten oder durften, ja, wie man das möchte, sondern man war da so in einer Sonderstellung. Wäre das denn eigentlich heute noch möglich?
Das ist natürlich die große Frage. Das kann man schwer beantworten. Ich glaube, so natürlich 1:1 nie. Aber ich glaube, als Ideal könnte man sich die soziale Marktwirtschaft und dieses, was ich da eben beschreibe in dem Kapitel von Wagenknecht und diesen Erhard Reloaded, ich glaube, als Ideal kann man sich schon bewahren. Natürlich muss man das modernisieren und Wagenknecht macht das ja auch ganz gut. Ich schreibe ja auch ein paar Punkte, notiere ich ja da auch, dass man eben verschiedene Steuerprogramme auflegen müsste und so weiter. Das müsste man schon modernisieren.
Also praktisch Step by Step.
Natürlich, natürlich.
Lassen Sie uns auf die Aufgabe der Stunde kommen, die ja auf dem Tisch liegt und die gelöst werden muss, nämlich einen Mittelweg zu finden in dieser Gesellschaft, die immer mehr den Reichen zuarbeitet und der immer größere Teil bleibt auf der Strecke. Das gibt Druck auf den Kessel. Das wird nicht so sein. Einen Mittelweg finden, ohne Mittelmaß zu sein. Wie muss Politik in Deutschland sozialverträglicher werden? Wo könnte die Linke ansetzen? Wie würde die Republik aussehen?
Im Grunde bräuchte man ein Beschäftigungsprogramm. Und das kann tatsächlich so aussehen, dass man den Nahverkehr stärkt, den Fernverkehr stärkt. Ich bin wieder mit dem ICE nach Berlin gekommen. Das war wieder eine Katastrophe. Für mich war es gut, ich war Nutznießer. Aber da ist der ICE ausgefallen. Die Leute, die alle reserviert hatten, die haben keinen Sitzplatz bekommen. Völlige Normalität, ja. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ja, das ist ja gar keine Unannehmlichkeit mehr. Das ist ja Standard mittlerweile, wenn Sie mit dem Fernverkehr unterwegs sind. Mhm. Das ist auch im Nahverkehr so. Es gibt der digitale Ausbau hinkt immer noch. Wenn ich zu meinem örtlichen Rewe gehe, habe ich nicht mal Internet. Ja, ich war aber im Urlaub in Bulgarien, das bin ich irgendwo in der Pampa und ich habe hier immer Internet. Ja. Ja, wie gibt's denn das?
Ja, das haben sie auch irgendwo in Asien, an der chinesischen Grenze, kriegen sie im WLAN.
Ja. Und ich stehe beim Rewe am Joghurtregal und möchte wissen, ob der laktosefrei ist, das Ding, und ich kriege die App nicht auf. Weil das ist schon für eines der reichsten Länder der Welt, ist das schon tragisch. Muss ich sagen. Da kann man natürlich schon was schaffen.
Mhm. Ja. Das möchte aber die FDP ja auch.
Sagt sie zumindest. Ja. Mhm. Aber sie hat sich ja dann ganz schnell von eventueller Koalitionsverantwortung zurückgezogen. Also weiß man es nicht so recht, ob sie es eigentlich will.
Mhm. Wie könnte es die Linke schaffen, die Bevölkerung, die eigentlich ihre Wähler da ist, also sie merken, dass das unter ihnen der Boden schwindet, die für ihre Ziele zu begeistern? Glauben Sie, dass man das, man braucht ja immer Slogans, immer sagen, ja, wie wäre es, wenn wir mal auch fordern und fördern und das einfach durchziehen, wir brauchen direkte Demokratie? Das wäre doch was.
Die Linke führt das ein.
Mit Volksentscheid.
Das geht bei gewissen Themen geht das natürlich. Da bin ich überzeugt.
Aber dass wir anfangen, eine Tradition aufzubauen wie in der Schweiz. So. Ja. Dass die Linke sagt, die Menschen haben das Gefühl, dass die Politik an ihnen vorbeigeht, dass man ihnen nicht zuhört, dass es keine Rolle spielt, was sie wollen. Wir fordern jetzt, wir machen das zum Thema einfach.
Ja, ich habe da auch
mal. Steht in allen Parteienprogrammen drin, nur wenn es konkret wird eben dann.
Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, als Linker tue ich mich ein bisschen schwer damit.
Mit direkter Demokratie.
Mit Volksentscheiden. Also manche Themen sind, glaube ich, echt so komplex, die kann man nicht einfach so entscheiden. In der Schweiz kann man dann auch Entscheide. Minarette wollte man nicht unbedingt haben. Also.
Ja gut, aber dann muss man doch als Linker sich die Frage stellen, wenn sie diese Probleme haben, man muss doch, wenn man Freiheit fordert, auch damit leben, dass die Menschen sich manchmal falsch entscheiden.
Da haben Sie recht.
Sonst stellt man den Menschen
die Frage. Die Frage ist aber, entscheiden sie sich falsch oder entscheiden sie sich manipuliert falsch?
Dann muss man über die Medien sprechen. Aber man könnte ja eben sagen, okay, also man sorgt dafür, dass wenn man eben direkte Demokratie einführt oder Volksentscheide einführt, dass es eine sogenannte Mindestbeteiligung geben muss und dass man das Step by Step macht. Das heißt, man lässt das über ein oder zwei Jahre bei einer Entscheidung, dass alle informiert werden können. Sonst haben private Anbieter mit ihren Medien die Möglichkeit, total zu manipulieren. Das wäre doch ein Weg.
Habe ich neulich geschrieben, da ging es um den Brexit. Da gab es ja auch Stimmen, dass man unter Umständen ein neues Bürgervotum einholen sollte. Das finde ich ganz vernünftig. Vielleicht sollte man grundsätzlich Bürgerentscheide abhalten, sollte sich ein Jahr Zeit nehmen, sollte dann den Medien die Möglichkeit lassen, und zwar jeden Meinungsmacher, was er da will. Ja. Und dann können sich die Leute innerhalb eines Jahres informieren und können nochmal abstimmen.
Das wäre dann ein Weg dorthin.
Genau. Okay. Dafür bin ich schon. Man muss vielleicht nochmal so eine Sicherheitsabfrage einführen.
Ja. Letztlich ist es ja so. Im Grundgesetz findet ja Volksentscheid nicht statt. Das hat mit der damaligen Wiedervereinigung zu tun, die dann schon früher stattgefunden hätte. Das wollten die Alliierten nicht. Ja. Die wollten das eben nicht. Deswegen ist es nicht drin. Und wir hypen ja immer so die Väter des Grundgesetzes. Aber das war ja auch, sage ich mal, etwas. Man kann das alles verbessern. Ja?
Natürlich.
So. Nicht verschlanken. Man kann es verbessern. Man kann es ergänzen. Und man muss immer geschichtlich auch fragen, warum ist das jetzt nicht so? Ja. Was ist das für ein Menschenbild? Wer traut da dem Menschen eigentlich nicht zu, dass er klüger wird?
Ja.
Und die Geschichte nicht nur wiederholt, weil das ist ja so diese Weimarer Erfahrung bei den Volksentscheiden.
Natürlich.
Ich möchte mit Ihnen nochmal, wenn wir über linke Politik sprechen, über, stellen wir uns mal vor, die Linken wären jetzt in der Regierung, ich möchte über Außenpolitik sprechen. Wie müsste linke Außenpolitik sein, damit sie sich von der aktuellen Außenpolitik unterscheidet?
Also ich glaube, linke Außenpolitik ist vor allem Europapolitik. Ja, man müsste schon darauf hinwirken, dass Europa seine Verantwortung in der Welt wahrnimmt. Und zwar nicht so, wie sich das Schulz hier vorstellte mit Militär, sondern da haben wir auch eben auch die Flüchtlingsfrage. Verteilungsschlüssel wäre wichtig. Es wäre wichtig, auch hinzuwirken, dass der Krieg in Syrien beendet wird. Mhm. Es wäre auch wichtig, dass man zum Beispiel europäische Waren nicht subventioniert auf afrikanische Märkte schickt, um da quasi, ja.
Sollte Deutschland den Wirtschaftskrieg in der Peripherie beenden?
Ja. Natürlich.
Also in Griechenland, in Spanien, in Italien.
Natürlich.
Unsere Exportpolitik ist ja auch eine Art Kriegserklärung.
Natürlich. Mhm. Handelskrieg. Im Grunde ist es das Gleiche, was man jetzt den Chinesen vorwirft.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das müsste man beenden. Die Frage ist natürlich immer, wie stark wäre eine Linke in einer Koalition? Ja? Wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass linke Politik jetzt bedeuten würde, dass wir eine Linkspartei haben, die alleine die Regierung stellt. Sie wird wahrscheinlich ein kleiner Koalitionspartner sein.
Mhm.
Und das ist das Problem natürlich. Deswegen wollen auch viele Linke auch eigentlich realpolitische Linke, nicht unbedingt in die Koalition, weil sie sagen, dann müsste man Kompromisse eingehen, dann könnte man vielleicht den Wirtschaftskrieg eben nicht oder den Handelskrieg eben nicht einstellen an der Peripherie, weil vielleicht die Sozialdemokraten das nicht wollen.
Mhm. War Ihrer Meinung nach, weil wir jetzt gerade über Krieg und damit auch über Frieden reden sollten, war Ihrer Meinung nach ein Willy Brandt ein Linker?
Ja, ich glaube schon. Ein realpolitischer Linke.
Mhm.
Er war in der Jugend war er natürlich wesentlich radikaler, hat er ja auch selbst erwähnt so. Aber man darf nicht naiv sein, so hat er es damals mal formuliert. Dieser naive Humanismus, der teilweise aus der aus der Linken tröpfelt. Das ist halt was, was man leider so nicht aufrechterhalten kann.
Was ist naiver Humanismus?
Naja, daran zu glauben, dass Pazifismus bedeutet, man müsse die andere Wange hinhalten, hat Willy Brandt tatsächlich in seiner Rede vor in Stockholm damals gesagt.
Was bedeutet für Sie denn Pazifismus?
Wehrhaft bleiben, aber nicht aggressor sein.
Also zeigen, man könne sich, falls man angegriffen würde. Ja,
nicht jesuanisch. Also ich bin nicht der Typ zu sagen, hau mir bitte links auch nochmal eine runter. Mhm. Ja, das, glaube ich, muss man sich nicht gefallen lassen. Aber das wird ganz oft in der pazifistischen Bewegung verwechselt.
Mhm. Aber er sagt ja, den Frieden muss man machen.
Exakt.
Also das ist ja letztendlich Gandhi.
Pazifismus ist ja letztlich auch der Wortstamm von Fazere, das ist ja damit drin, machen.
Ja.
Ja, Frieden machen, genau. Das stimmt. Mhm. Ja, das bedeutet auch, man muss wehrhaft bleiben. Man darf nicht so naiv sein zu glauben, wenn wir alle schön friedlich bleiben, kommt niemals ein Aggressor daher, weiß man ja nicht.
Das heißt, wenn ich als Linker in die Regierung komme, dann darf ich schon in der NATO bleiben, aber ich sollte eigentlich mich auf das Grundkonzept, also das offizielle Grundkonzept, muss ich so sagen, da soll ich mich darauf bestehen, dass die NATO das NATO-Gebiet verteidigt, wenn es angegriffen wird und nicht im Außenbereich irgendwelche Spielchen treibt.
Genau, also wenn man auf die aktuelle Situation der letzten 2-3 Jahre hin, dann stimmt das so. Mhm. Also da wird ja gezündelt von Seiten der NATO. Die Frage ist natürlich, brauchen wir die NATO heute noch? Das kann man auch fragen.
Ja.
Aber natürlich muss man auch sagen, wenn man heute, es gibt viele Stimmen in der Linken, die sagen, solange wir in der NATO sind, ist aber Koalition überhaupt nicht denkbar. Naja gut, wenn wir darauf warten, dann wird die Linke niemals in der Koalition sein. Warum nicht reingehen? Also das ist das Problem. Die Linken wollen immer überall raus, statt irgendwo rein. Gehen wir doch mit rein, dann haben wir ja auch so ein bisschen die Möglichkeit mitzusprechen bei der NATO.
Aber Herr De La Puente, vielleicht haben die... Ja, die Linken eben auch Angst, dass sie sich dann so verändern wie die Grünen, weil da haben wir gesehen, was wurde. Da wurde aus Grün, wurde NATO-Oliv grün.
Ja, das stimmt. Das Risiko ist natürlich immer da. Aber die Frage ist natürlich, was ist eine Partei? Für was ist es da? Für was ist sie da? Sie ist ja nicht dazu da, dass man irgendeine Metamoral bewahrt, sondern sie ist dazu da, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Mhm. Dass man da vielleicht im Laufe von 15, 20 Jahren sich verändert, das ist denkbar. Mhm. Vielleicht muss man dann eine neue Partei gründen.
Sie haben gesagt, Sie wollen nicht in die Politik gehen.
Nein.
Gut, würden Sie uns verraten, wen Sie zuletzt gewählt haben?
Die Linke.
Haben Sie jemals was anderes gewählt?
Ja, ich habe mal, also in ganz jungen Jahren CSU.
Doch.
Ja, aber da war ich sehr jung. Da war ich wirklich sehr jung und habe keine Ahnung gehabt.
Ja, da waren Sie bei der, in Bayern haben Sie da gelebt,
ja.
Ne? Ja. Ich habe auf Ihrem Blog einen ganz tollen Artikel gelesen. Die CSU ist der Islam von Bayern.
Ja.
Der gehört eigentlich nicht dazu.
Nee, das ist eine Parallelgesellschaft. Ja. Ja. Die wissen gar nichts vom Leben der Menschen in Bayern. Ich glaube, die CSU ist tatsächlich so ein Verein, der sich gegenseitig bloß irgendwelche Aufträge und Geschäftchen zuschanzt. Macht die CDU in Hessen nicht viel anders. In der CSU ist
und es macht es die Linke anders?
Ich
dass da aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung jemand bei den Linken da ein bisschen twittert und diese Jobs sich, das ist doch so ähnlich.
Machen wir uns nichts vor, es sind ja Menschen. Ja, das wird überall vorkommen, aber der Maßstab ist ein anderer. Liegt aber auch daran, dass halt da nicht so viel zum Verteilen ist, nehme ich an.
Ja.
Bei der CSU gibt es dann schon eine Menge zu verteilen.
Zum Sie haben die CSU gewählt, das ist Ihnen einmal passiert.
Ja, die SPD habe ich, glaube ich, auch mal gewählt. Ja. In guter Hoffnung. Ja.
Das heißt, Sie sind eigentlich ein enttäuschter Sozialdemokrat? Und rächen sich jetzt, indem Sie die Linken wählen?
Ich glaube, einmal wählen der Sozialdemokraten heißt noch nicht, dass ich Sozi war. Aber vielleicht so ein bisschen, im Nachhinein, ja.
Könnten Sie sich vorstellen, die FDP zu wählen?
Nein.
Nie?
Nein, ich glaube nicht.
Wir hatten da neulich einen FDP-Mitglied hier, Sattelberger,
ja,
also Personalvorstand, der erfolgreichste in Deutschland, alle großen Firmen, große Firmen hat er gemanagt, macht einen sehr pragmatischen Eindruck. Wir haben ihn gefragt, die Frage gestellt, bei dem, er hat immer dafür gesorgt, dass das... Personal im Mittelpunkt des Unternehmens steht und nicht der Shareholder Value Act. Mhm. Warum er denn bei der FDP ist und hat er uns gestanden, der Herr Sattelberger, ja, alle anderen Parteien wollten ihn nicht.
Ach ja.
Auch die Linke wollte ihn nicht, hatte einfach zu viel Erfahrung. Als Personalvorstand bei der Telekom oder bei der Lufthansa oder bei Conti. Das ist doch komisch.
Nein, natürlich ist das komisch. Mhm. Ja. Trotz allem, das Parteiprogramm der FDP spricht mich nicht an, also würde ich nicht wählen.
CDU?
Nein. Mhm. Nein, würde ich nicht.
Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann die AfD zu wählen? Ich frage mal anders. Gibt es irgendetwas bei der AfD, wo Sie sagen, da haben Sie schon recht?
Ja. Ja, natürlich. Sie haben natürlich auch ein Sozialprogramm, das natürlich die Probleme teilweise anspricht, aber falsche Lösungen vorschlägt. Das ist kein Grund, sie zu wählen. Also aus meiner Perspektive nicht, weil die AfD auch eine neoliberale Partei ist. Ich kann zumindest oft verstehen, dass Menschen die AfD wählen, auch im Hinblick auf die Veränderung der Stadtteile, auch in Bezug auf zugezogene neue Einwohner. Man muss da immer sehr vorsichtig sein, wenn man es so formuliert, aber es ist tatsächlich so. Natürlich verändern sich die Stadtteile.
Auch in Frankfurt?
Sehr, ja.
Wie sind die denn?
Ich habe
immer mehr Leute, die bei der EZB arbeiten.
Ja, in bestimmten Stadtteilen, ja, richtig. Aber in meinem Stadtteil, ich wohne im Gallus, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ich wohne da gern, aber es ist halt schon so. Ordnungsamt findet faktisch nicht mehr statt. Polizei gibt es, aber es wird alles toleriert. Wir haben es damit zu tun mit Wildparkern, die auf dem Fußweg parken. Wir haben es aber auch mit lauten Nachbarn zu tun. Da kümmert sich kein Mensch mehr drum. Es gibt viele ausländische Mitbürger. Mit den meisten geht es unproblematisch. Mittlerweile sitzen auch im Gallus, das eigentlich ein reines Wohngebiet ist, mehr oder weniger, zumindest auf meiner Höhe, sitzen da auch schon Bettler vor den Supermärkten. Das war auch nicht immer so. Das hat sich sehr verändert. Und es gibt letztlich keine Bettelordnung auch in Frankfurt. Man darf es, es ist erlaubt. Man darf nur nicht aggressiv betteln. Das ist dann immer Auslegungssache. Ich bin Linker, aber ich habe schon Schwierigkeiten damit, wenn ich aus meiner eigenen Wohnung rauskomme und da steht schon einer und will Geld haben. Mhm. Also das ist nicht die Vorstellung eines kultivierten Lebens, was ich mir. Und da mache ich nicht mal dem Bettler den Vorwurf. Mhm.
Aber da muss man ja die Frage stellen, Sie bilden jetzt eine Situation ab, aber wie ist es zu der Situation gekommen?
Naja, das hat tatsächlich auch mit der Grenzöffnung zu tun. Das hat, teilweise.
Mit den sozialen Verhältnissen zu tun.
Die Freizügigkeit in Europa ist nach wie vor aufrechterhalten worden. Mhm. Gleichzeitig hat die Bundesregierung vor einigen Jahren beschlossen, dass Leute, die nach Deutschland kommen, keine Sozialgelder mehr bekommen. Sprich, die Leute kommen hierher, haben wahrscheinlich sogar noch versprochen bekommen, hier geht's ganz gut, man findet hier einen Job oder man bekommt Geld vom Arbeitsamt, was es da halt an Gerüchte gibt. Und es ist halt leider nicht mehr so. Ich sehe das am Frankfurter Bahnhof, da sind wirklich ganz viele Menschen, die aus Osteuropa kommen und die da dann wohnen, mehr oder weniger auf der Straße. Und man muss sich finanzieren. Das, letztlich ist es eben die Bettelei, ist es aber auch die Kriminalität, die zunimmt. Vor allem aus dem Maghreb haben wir viele junge Männer, die sich A, prostituieren oder B, wirklich Drogen verkaufen. Der Frankfurter Bahnhof ist einer der meist überwachtesten Plätze der Stadt. Und trotzdem wird man dieser Sache nicht Herr.
Ja, ist das
sehen
dann,
die Leute schon.
Sehen es auch die Linken? Das hat eine Außenwirkung. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du da ankommst oder als Frau mit Kinderwagen durch, dass du denkst, was ist das hier? Das kannst du nicht mehr einordnen. Das kommt dir komisch vor. Das ist wie in einem Filmset gelandet zu sein, wo du vielleicht auch beklaut wirst und belästigt wirst oder was auch immer dort passiert. Angetrunkene Menschen, die sind dann genauso bescheuert, wenn sie deutsch angetrunken sind. Aber egal. Aber wird das von den Linken denn wahrgenommen, dass sich diese Veränderung, sie besprechen, die ist doch einfach da.
Die haben ja auch ein Essen. Ja, ich habe teilweise wirklich das Gefühl, dass unter Linken das sogar noch als große Chance dargestellt wird. Es sei ja multikulturell und hier könnte jeder selig werden in der Stadt. Das ist der eine Ansatzpunkt. Andererseits, man muss den Leuten ja helfen. Sie kommen ja aus dem Ausland. Am besten noch aufnehmen, das hört man dann auch ganz oft, irgendwelche Obdachlosen und so weiter. Ich glaube, die Linken sehen es und versuchen noch, was Positives daraus zu machen.
Mhm. Und vielleicht, weil das kollidiert mit ihren ja, Idealen.
Natürlich.
Weil sie hätten nicht damit gerechnet, dass das mal umgesetzt und dass es mal passieren würde.
Was um das auf die große Bühne zu heben, Katja Kipping sagt natürlich, offene Grenzen, Freizügigkeit in Europa, das sei ein linkes Thema und deswegen dürfe man dagegen auch nicht sein als Linke. Sarah Wagenknecht sieht es ja eben anders. Das ist ja einer der großen Streitthemen zwischen den beiden Positionen innerhalb der Partei. Kipping hat recht, das ist ein Ideal.
Ja.
Aber wenn ich dann am Frankfurter Bahnhof aussteige, und das ist ganz anders als hier in Berlin. Hier in Berlin ist eigentlich alles relativ sauber und es wird alles überwacht. Es gibt hier eigentlich wenig auszusetzen, für Frankfurter Verhältnisse zumindest. Ja. Sie kommen raus in Frankfurt und dann stehen sie da mittendrin. Sie stehen da und sehen, wie sich einer die Spritze setzt. Sie stehen da, sehen Betrunkene, sie sehen Obdachlose, sie sehen wirklich alles, was so abschreckt eigentlich.
Mhm. Aber das müssen doch die Linken auch in Frankfurt wahrnehmen.
Ja, wahrnehmen werden sie es, aber sie ignorieren es dann.
Mhm. Ja? Vielleicht mal Katja K. mitnehmen nach Frankfurt, Zug fahren. Also dann braucht man schon ein bisschen länger und dort aussteigen und dann mal fragen, wie läuft es denn so?
Könnte man machen. Ich würde auch glauben, dass sie dann betroffen ist. Ja? Mhm. Aber ob es Konsequenzen hat, weil es geht ja dann schon gegen das linke Lebensgefühl irgendwo. Mhm.
Aber da sind wir natürlich bei einem ganz wichtigen Punkt. Es bringt nichts, das auszublenden, nicht wahrhaben zu wollen, weil dann wird es eben von einer anderen politischen Seite benutzt und dann extrem verstärkt und auch verzerrt und dann auch pauschalisiert nach dem Motto, so wäre ganz Deutschland.
Genau. Also
wir sprechen über Hotspots, die auch nicht gut sind, aber es ist eben nicht so, dass wenn sich irgendwo in einem kleinen bayerischen oder süddeutschen oder Bahnhof, dass das da genauso wäre, sondern das sind schon Hotspots.
Auch in Sachsen übrigens, wo die AfD sehr stark ist. Mhm. Das ist immer, dass man den Sachsen zum Vorwurf macht, sie hätten ja fast gar keine Ausländer. In Dresden, ich weiß gar nicht, wie da die Quote ist, die ist relativ gering. Im Gallus gibt es eine Ausländerquote, glaube ich, von 46%. Am Frankfurter Bahnhof eben die Zustände, die ich beschrieben habe, sind halt auch ganz oft Ausländer. Es ist halt so. Nicht nur übrigens, aber eben auch. Natürlich, das sehen die Linken zwar und ignorieren es, und die AfD spricht es an.
Mhm. Na, kann den Linken vielleicht an dieser Stelle bescheinigen, dass sie selbst politische Ausländer im eigenen Land sind?
Manchmal ja.
Ja, dass sie das einfach nicht sehen wollen.
Ich glaube ja.
Lassen Sie uns am Ende des Gesprächs zu dem Fazit kommen. Ich fasse mal zusammen. Sie sagen, und das ist Ihr Ratschlag, Sie wollen der Linke ja aufhelfen. Sie sollen von Ihrem hohen Ross runtersteigen und mal Bodenkontakt aufnehmen. Ja. Ne? Oder anderen zuhören, die das längst getan haben. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Wir haben ja nicht nur mit den Linken zu tun. Man muss die Welt annehmen, wie sie ist, und sie dann peu à peu verändern. Was muss sich bei der Linken ändern, damit die Linke das schafft, die Kurve bekommt? Weil sie ist ja wichtig.
Naja, ich glaube tatsächlich, sie muss entspannter sein. Sie sollte auch humorvoller sein, das ist auch ein ganz großer Punkt. Linke Diskussionen wirken immer wie akademische Aufsätze, das spricht ja keinen Menschen an. Ich glaube, man muss auch gut Abstand zwischen den Linken bringen und zwischen einer Linkspartei. Ich habe neulich in einem Artikel geschrieben, die Linkspartei sollte vielleicht darüber nachdenken, auch ihren Namen zu ändern. Denn das Wort Linkspartei suggeriert, diese Partei müsse offen sein für jede linke Idee, die da so kursiert. Muss sie aber gar nicht. Ich glaube, die Linkspartei sollte sich auf die Umverteilungsfrage, auf die soziale Frage konzentrieren. Und dann wird sie auch Wähler gewinnen. Ich rede nicht davon, dass sie 30% hat am Ende. Das wird nie stattfinden. Da kennt man dann die deutschen Wähler doch zu gut.
Ja. Ja, aber seid ihr bodenständig.
Ja, eben. Er ist bodenständig. Er wählt halt letztlich die Merkel, weil er weiß, was er davon hat. Aber wenn es dann am Ende 15, 16, 17% sind, das ist doch schon mal eine ganz andere Kennzahl. Dann werden wir am Ende wahrscheinlich besser als die SPD sein.
Weil wir viel über die Linken gesprochen haben und wenig über Angela Merkel. Was mögen Sie an Angela Merkel? Die ist ja ähnlich wie Putin jetzt vor der Amtszeit.
Also ich muss gleich dazu sagen, da gibt es immer dieses Schlagwort in den Medien, Danke Merkel heißt es da immer. Egal was passiert, Danke Merkel. Anschlag in Berlin am Weihnachtsmarkt, Danke Merkel. Sie ist ja für alles verantwortlich, das halte ich natürlich für Quatsch. Also dieses Hassgefühl, was viele Leute auf Angela Merkel haben, das habe ich nicht. Ich halte sie aber politisch für eine Katastrophe und das seit 2005. Ich glaube, sie macht einen ganz netten Eindruck. Und ich glaube auch, wenn Sie mich fragen, was ich dran mag, ich glaube, wenn ich sie kennenlernen würde, menschlich würde ich wahrscheinlich nichts zu beanstanden haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber politisch steht sie halt für alles, für das ich nicht stehen kann.
Aber vielleicht würde Frau Merkel sagen, ich bin Realpolitiker und ich habe halt festgestellt, ich bin in einem Verbund und da habe ich eigentlich als Kanzlerin relativ wenig zu sagen. Ich kann auch mal was äußern und dann wird mal aber woanders gesagt, wie wir es machen. Die Märkte bestimmen hier. Die Märkte bestimmen die Merkel. Wird sie dann sagen. Und wenn Sie mal meinen Job haben, dann werden Sie mal sehen, was los ist.
Wahrscheinlich hat sie dann sogar recht. Ja. Das ist aber ein großes Problem, das sie wahrscheinlich gar nicht allein in den Griff kriegen kann, dass wir das Primat der Politik eigentlich nicht mehr haben. Und da müssten sich die Politik, und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern ganz global gesehen, müsste sich da zur Wehr setzen und sagen, nein, die Industrie hat eben keinen Einfluss auf gewisse Entscheidungen. Ich verstehe ja auch, dass man sagt, man muss die Industrie bei gewissen Entscheidungen mit ins Boot holen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Die Industrie sind ja auch Wähler, wenn man so möchte. Aber gleichzeitig muss man halt auch bereit sein, mehr Transparenz einzuführen. Da weigert sich die Politik ja schon. Sie können heute die Nebeneinkünfte der Abgeordneten können Sie zwar im Internet erforschen, aber Sie kriegen keine genauen Zahlen.
Ja.
Da geht es ja schon los. Und Anti-Lobbyisten-Gesetze sind ja überhaupt nicht drin. Das wäre der Ansatz, der erste Ansatz.
Europa wieder linker zu stricken, und ich rede jetzt hier nicht von sozialistischer oder kapitalistischer, sondern einfach dafür zu sorgen, dass der soziale Frieden nicht vollkommen flöten geht. Sollten sich die Linken europaweit verständigen? Ich weiß, es ist schwierig, wenn man schon in Deutschland Schwierigkeiten hat damit, aber kann man das überhaupt, das ist ja eine soziale Frage, die einfach mit Umverteilung, mit Besitz und Nichtbesitz und Teilhabe zu tun, das ist ja nicht etwas, was an den deutschen Grenzen ändert. Muss die Linke sich europäisch orientieren? Sagen mit anderen, weil
in der Theorie müsste das
die Linke. Weil die Konzerne kennen ja auch keinen Nationalstaat, ist ja vollkommen überholt, angeht. Klar. Also sie agieren über Grenzen hinweg. Und
in der Theorie, es gibt ja auch in der Praxis europäische Verbände von linken Parteien. Das gibt es schon.
Die treten aber meiner Meinung nach nicht so auf, dass man sich das ist auch meine, sondern das ist irgendwas anderes.
Das stimmt. Also gerade die europäischen Vereinigungen, gibt ja auch Sozialdemokraten, da gibt es ja auch die Europäische Vereinigung der Sozialdemokraten, die existieren ja faktisch auch nicht in der Öffentlichkeit. Bei den Linken ist es, glaube ich, noch schlimmer. Es ist schwierig. Ich glaube, die Ausgangssituation in manchen Ländern ist also wirklich komplett anders. Und ich kann schon verstehen, dass eine linke Partei in Griechenland gewisse Schwierigkeiten hat, mit deutschen linken Parteien aufzutreten. Ist halt die Partei aus Deutschland, die dafür verantwortlich ist, dass Sparpolitik stattfindet.
Man muss dazu sagen, dass die Linken in Griechenland natürlich wahnsinnig enttäuscht haben. Ist ja eigentlich ein verlängerter Arm der Troika und betet das nach. Also Syriza und Co. Tsipras, das ist jetzt nicht so, wo man sagt, so müsste es sein. Das ist jetzt nicht der neue Allende. Ja, das ist es nicht der Fall. Ja.
Der würde wahrscheinlich genau das sagen, was Sie gerade Frau Merkel in den Mund gelegt haben. Ja? Ich musste so. Ich habe das Bestmögliche rausgeholt. Ja, und das stimmt ja auch aus seiner Perspektive mit Sicherheit. Ja.
Roberto J. J steht für?
J, einfach.
J.
Ja, für Joaquin.
Joaquin, genau, de la Puente. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Rechts gewinnt, weil links versagt. Schlammschlachten, Selbstzerfleischung und rechte Propaganda. Ich halte das hier nochmal in die Kamera. Wir lassen uns ganz zum Schluss nochmal über diesen ominösen Jürgen sprechen.
Ja.
Der in diesem Buch häufiger vorkommt, den es ja wirklich gibt. Was mögen Sie an ihm? Was regt Sie tierisch auf? Jürgen ist ja so jemand, der ein Symbol ist.
Ja, mich regt gar nichts mehr auf. Ich kenne den Jürgen dann doch schon so lange. Er ist ein ganz normaler Typ. Er redet so, jetzt über 60, 62 mittlerweile, ja. Redet so, wie ihm das Maul gewachsen ist. Sagt immer, ich will ihm umdrehen. Also setzt mich dann gleich mit Kommunisten gleich, die irgendwie
Gehirnwäsche
haben. Ja, Gehirnwäsche. Macht das aber spaßeshalber und nein, also ich gebe nichts Negatives an ihm. Mhm. Wenn er dann die Merkel wählt, verdrehe ich die Augen und denke mir, ich habe es ja eh gewusst. Mhm.
Wo liegt er richtig, wo liegt er falsch? Also hat er noch Hoffnung?
Ich glaube, er persönlich nimmt gar nicht wahr, dass er eigentlich die Linke wählen müsste. Das sieht er gar nicht. Das sage ich ihm und weil ich ihm das sage, ist es sowieso wieder Gehirnwäsche. Insofern, aus seiner Sicht liegt er richtig, ja. Aus der Perspektive von der Wahrheit, nehmen wir es mal der Wahrheit, hohes Wort, liegt da natürlich sehr falsch. Mhm. Aber ich glaube, er hat das Buch gelesen und er hat sich auch gefallen, glaube ich, in der Rolle. Vielleicht war das Buch ja im Grund, dass er doch die Linke wählt. Dann habe ich wenigstens einen Wähler eingefangen.
Für wen ist denn das Buch? Wer sollte es denn lesen?
Naja, ich glaube tatsächlich, die Linken sollten es lesen. Und ich glaube vor allem auch, die Linken sollten es lesen. Ob es natürlich dann irgendwelche Resultate gibt, die mir gefallen würden, so in der Art, ja genau, jetzt sagt das doch endlich mal, so sind wir, das bezweifle ich dann stark. Aber vielleicht gibt es ja dann doch ein paar Debatten und das wäre schon mal was wert.
Welche Karriere wird Sarah Wagenknecht bei den Linken noch machen?
Das ist schwer zu sagen.
Sie ist ja jetzt in der Partei nicht so, dass sie alle lieben, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Gut, dann sage ich es anders. Ich glaube, wenn Sarah Wagenknecht wegfällt aus der Linkspartei, dann fällt auch die Linkspartei weg. Das glaube ich tatsächlich. Mhm. Also das restliche Personal ist ja sehr mittelmäßig, glaube ich.
Es gibt ja das Gerücht, dass sie sich abspalten wird.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das stattfindet. Vielleicht will sie auch nur Druck ausüben, sie und LaFontaine. Mhm.
Wie wird die Republik nach Angela Merkel aussehen? Also spekulieren wir mal, was die nächste Wahl, wenn sie denn die Koalition so lange hält. Was wird passieren? Also ich glaube, wir können uns einigen, die SPD wird es nicht mehr geben.
Ich glaube, sie gibt schon noch. Aber
als 1%-Partei.
Dann also wäre sie nicht
7 oder 8%
oder ja, was. Ja, also ich glaube, dass sie am Ende schon noch 15%. Es gibt noch viele alte Sozialdemokraten, die wählen immer schon SPD und dann werden sie es auch weiterhin tun. Ich glaube, irgendwo bei 15%. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel nochmal kandidiert. Vielleicht wird der Jens Spahn neuer Kanzler. Das wäre auch sehr witzig.
Wie viel Prozent wird die CDU bekommen?
Ich glaube, die wird tatsächlich irgendwo bei 30% landen. Mhm. Vielleicht auch bei 32%. Also natürlich CDU und CSU zusammen. Ja, ja. Ja. Die Linken werden weiterhin da rumkrebsen, wo sie jetzt sind. Ich glaube, dass sich da wenig verschiebt. Die AfD wird vielleicht ein bisschen zulegen. Und dann ist die Frage, ist die AfD koalitionsfähig? Vielleicht.
Mhm. Was ist mit den Grünen?
Ja, die finden auch noch statt. Mhm. Ja. Aber auch als willfährige Gehilfin für jede Seite.
Aber das bedeutet ja, dass sich bei den nächsten Bundestagswahlen dann letztendlich am Kurs der Republik wenig ändern wird.
Ich glaube es tatsächlich, dass sich wenig ändern wird.
Ja. Womit hat das denn zu tun?
Geht es vielleicht uns allen doch noch zu gut? Oder den einen Teil geht es zu gut und den anderen Teil geht es so schlecht, dass er überhaupt kein Interesse mehr an Politik hat, dass er sagt, was hat denn das alles mit mir zu tun?
Der sich also in Billigbier und Fußball flüchtet?
Ach, nicht nur, aber vielleicht, ja. Mhm.
Ja. Okay, versuchen wir vielleicht zum Schluss des Gesprächs noch mehr Hoffnung zu verbreiten. Was wäre denn Ihr Ideal? Wie sollte eine Wahl ausgehen und was sollte die Partei oder die da oben sitzen, was sollten die ändern, damit sie sagen, so, das wäre doch mal eine Perspektive, dass sie da sagen, okay, wenn das die Perspektive ist und der Buch der Weg zur Perspektive ist, dann...
Lass mir doch mal die Wahl außen vor, weil ich meine, wie eine Wahl ausgeht, das ist ein Wahlabend und dann muss ja erstmal was folgen. Es müsste einfach eine Verschiebung der Politik geben und mir wäre es als Linker tatsächlich völlig egal, wer es tut. Wenn es die Linkspartei tut, von der ich glaube, dass sie es täte und könnte und auch ernst meint, dann ist es gut. Aber wenn die CDU heute auf die Idee kommt, sie will sozialere Politik machen, dann bin ich dabei. Ich muss die CDU ja nicht wählen, aber ich würde es gerne in Kauf nehmen. Ja, es müsste sich verschieben. Es müsste der Mensch letztlich wieder im Mittelpunkt stehen. Und es müsste darum gehen, die Menschen zu versorgen, im gewissen Sinne Sicherheit zu geben, Perspektiven zu bieten, fair zu sein. Das ist ja auch ein Punkt. Die Leute haben ja keine Perspektiven. Junge Leute gründen keine Familien mehr. Ob man das will oder nicht, das sei dahingestellt. Das ist auch heute kein großes Ideal mehr. Aber ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die würden gern sesshaft sein, verheiratet sein, ein Kind haben. sie tun es einfach nicht, weil sie eben nur beschränkte Verträge bekommen, also temporär Verträge bekommen von 1-2 Jahren.
Und sie sind einfach zu unsicher.
Ist einfach zu unsicher, man weiß nicht, was in 2 Jahren ist.
Genau. Ich habe ja in Ihrem Buch ein Zitat gefunden, was ich schon kannte, von einem verstorbenen Satiriker, Dieter Hildebrand. Ja. Der hat ja gesagt, der absolute Wahnsinn, der Mensch ist Mittelpunkt, so sollte es sein,
ja.
Aber der Mensch ist Mittel, Punkt.
Genau.
Und Sie möchten eigentlich wieder, dass der Mensch Mittelpunkt
genau.
ist. Das
genau,
ist
so. Als ein Wort.
Als ein Wort.
Genau, mhm. ja. Ja, das ist ein tolles Zitat, weil das bringt wirklich in 2 Sätzen die ganze Misere auf den Punkt. Mhm. Das ist wirklich so. Der Mensch ist nur noch Mittelpunkt.
Roberto de la Puente, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Vielleicht nennen Sie nochmal Ihren Blog, wo man auch Sachen von Ihnen nachlesen kann.
Der Blog heißt neulandrebellen.de.
Neulandrebellen, und ich möchte nochmal dieses Buch in die Kamera halten. Rechts gewinnt, weil links versagt. Schlammschlachten, Selbstverleugnung und rechte Propaganda. Das muss aber nicht so bleiben, ne? Sondern das ist natürlich jetzt hier schon rein gemetert, aber das muss auch so sein. Manchmal muss man auch mal hart geweckt werden, weil wenn man so weitermacht, wird man nicht mehr lange so weitermachen, und das wäre für alle fatal, weil die Linke als Idee wird natürlich gebraucht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Ich bedanke mich.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Roberto de la Puente. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.